Ja, die Folge ist wieder lang geworden. Sie ist sehr lang geworden, aber das war quasi mit Ansage, denn er wurde mir von meinen Kollegen in der HBL-Geschäftsstelle als der beste Geschichtenerzähler im deutschen Handball angepriesen und er hat absolut geliefert. Er ist 5-mal deutscher Meister. Ich müsste ihn den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. 7-mal Deutschlands Handballer des Jahres, eine absolute Legende mit der beste Torwart aller Zeiten. Der Hexer ist heute bei Hand aufs Herz dabei. Andreas Thiel. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso. Bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und ich habe mit dem Hexer echt eine Menge gelacht, weil sich auch so viel alte Kollegen, das zeigt seinen Stellenwert, zu seinem 60. Geburtstag gemeldet haben und uns per Sprachnachricht ein bisschen Input gegeben haben. Und das sind Anekdoten, die rausgehauen haben. Also ich habe die noch nie irgendwo gehört und ich glaube, die kann man auch nie irgendwo hören, weil die können halt nur alte Weggefährten erzählen. Stichwort Schnaps in die Halle reinschmuggeln. Stichwort der Meister des ruhenden Balls. Stichwort Trainingsfoul dank 256 Länderspielen. Besten Dank vor allem da an Alex Bommes. Der hat echt geliefert. Andreas Thiel erzählt natürlich viel von früher. Wie war der Handball so in den 80ern, als er so richtig angefangen hat? Da wurde ja noch geraucht in den Hallen. Und das Spiel wird nachher, so sagt man sich, mit einem Bier in der Hand nochmal analysiert. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Der Hexer erzählt einfach geile Geschichten. Das beste Spiel seiner Karriere. 65% gehaltene Bälle. Da erinnert er sich immer noch dran, als wäre das ein paar Monate her, hatte ich so das Gefühl. Und dann muss man natürlich der großen Frage nachgehen, war er denn wirklich so unfassbar gut? Und was ist nur Legendenbildung? Erstaunlicherweise schiebt er sehr viel auf Legendenbildung. Scheint ein sehr zurückhaltender Mann, was seine eigene Leistung angeht, zu sein, zumindest in der Rückschau. Und klar, wir wollen natürlich auch wissen, was er heute noch so macht. Und in 2 Stunden, ihr werdet nachher checken, worum es geht, uns ist der Name einfach nicht mehr eingefallen. Gemeint ist nachher der spanische Keeper Gonzalo Pérez de Vargas, verfluchte Axt. Merkt euch den mal im Hinterkopf. Dann werdet ihr in 2 Stunden wissen, über wen wir reden. War mir echt eine Riesenehre, mit einer absoluten Legende des Handballs, einem ganz spannenden, interessanten Mann, so lang zusammensitzen zu dürfen. Viel Spaß mit Folge 26 von Hand aufs Herz mit Andreas Thiel. Also das Wort darf man ja nicht überstrapazieren, glaube ich. Aber heute ist es mal angebracht. Ich sitze in den Räumlichkeiten der HBL-Geschäftsstätte mit einer wahren HBL-Legende. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und er ist gestern, ich glaube, das Alter darf man sagen, ne? 60 Jahre alt geworden. Andreas Thiel, besser bekannt als der Hexer. Ich freue mich sehr. Wie war es denn gestern, 60 zu werden? Das ist ja eine mächtige Zahl, die da jetzt mal auf dem Papier steht.
Ja, das ist eine mächtige Zahl. Und ich hatte auch hatte und habe einen heiden Respekt davor, wie es gestern war. Ich war relativ entspannt in meiner Kanzlei, hatte meinen Sozius und meine Mitarbeiter lecker zum Italiener um die Ecke eingeladen und war gestern Abend mit 3 von meinen 4 Frauen auch nochmal essen. War ein entspannter.
Damit meinst du deine Töchter?
Damit meine ich meine Frau und 2 von meinen 3 Töchtern. Die älteste ist jetzt Ärztin am Bodensee, die hatte Dienst, die ist auch okay, ist eine lange Strecke. Mhm. Das holen wir im Sommer nach.
Okay, du bist ja studierter Jurist und auch als solcher noch aktiv und deine Tochter ist Medizinerin geworden. Also ihr habt so die ganz klassischen, wie soll ich das sagen, hochtrabenden Berufe, was die Schwierigkeit des Studiums angeht, würde ich mal behaupten, ergriffen.
Ja, also meine beiden Ältesten, die haben wirklich leicht gelernt. Also die sind, meine zweite Tochter, die hat jetzt ihren Master in Psychologie auch fertig. Also
das ist ja noch so ein schweres
Fach. Dritte, ja. Ist alles das Verdienst meiner lieben Frau. Ich war da zu oft weg, sagen wir es mal so.
Also bei Hausaufgaben zu helfen und sowas?
Ja, das war eigentlich nicht nötig. Die beiden Großen haben wir wirklich Schwein gehabt. Ohne, es ist kein Verdienst, das ist einfach Glück. Ja. Die haben leicht gelernt.
Aha. Das ist eine Gabe. Das ist, glaube ich, nicht so ganz schlecht. Du hast, natürlich auch einiges in den Medien zu lesen. Wenn eine Legende 60 wird, da rufen viele, glaube ich, mal an. Da hast du dich, was den Geburtstag angeht, schon so ein bisschen wehmütig geäußert. Heißt das jetzt, ist das alles mit einem Augenzwinkern zu lesen? Oder einmal hast du so in die Richtung gesagt, man merkt, glaube ich, langsam, dass es Richtung Ende des Lebens
ja,
geht?
Ja, da hat mich Bastek von dpa nicht ganz richtig zitiert. Ich habe gesagt, das wird einem die Endlichkeit des Lebens bewusst. Das ist ein etwas anderer Zungenschlag es geht auf das Ende zu. Also natürlich hoffe ich wie jeder, dass ich noch viele, viele Jahre in Gesundheit verbringen kann.
Das wünschen wir dir auch sehr, ja. Aber das heißt, ganz so dramatisch, wie es sich dann las, war es.
Wie gesagt, die Endlichkeit wird einem bewusst. Ja, ja. Das war aber schon bei meinem 50. der Fall. Und man muss froh sein, wenn man so alt wird und jeden Tag, den man. Ist jetzt ein bisschen mit Pathos gesagt, aber es ist tatsächlich so, man muss jeden Tag genießen, den man geschenkt bekommt und den man in Gesundheit verbringen kann.
Wird denn noch groß gefeiert, nachdem es gestern ja scheinbar sehr, sehr ruhig
war? Gestern war es ruhig. Heute wird hier gefeiert bei der HWL. Kollegen habe ich nachher, ich habe einen Caterer bestellt. Wir essen heute Mittag zusammen und ist ja so ein bisschen. Wenn man so will, die Kernfamilie im Handball bei mir, hier die HWL-Geschäftsstelle, bin ich auch ganz froh, Bestandteil zu sein. Und sonst gibt es keine große Feier. Heiner Brandt hat mir, der hat den 50. groß gefeiert, den 60. dann auch schon nicht mehr. Der hat gesagt, irgendeiner ist immer beleidigt, den man vergessen hat. Und ich wäre nicht, wenn ich jetzt ein Riesenfest gemacht hätte. Das ist nicht so wirklich meine Welt.
Ja. Du hast schon eben angerissen, die HBL ist zu einem großen Teil noch die Handballfamilie, weil du hier Justiziar bist. Kannst du mal erklären für Ungebildete wie mich, was das eigentlich genau ist, was man da so macht?
Ich kümmere mich zusammen mit Andreas Weschenbach, dem Spielleiter, um die Bestrafungen im Spielbetrieb. Also Beispiel eine rote Karte, eine 8-6er-Sperre. Wie viele Spiele ziehen wir ihn aus dem Verkehr, was wir selten tun, wie hoch ist die Geldstrafe, die berühmten Klatschpappen, die aufs Feld fliegen, Vernachlässigung des Ordnungsdienstes, das ist also das ganz profane Tagesgeschäft. Dann kümmere ich mich um Satzung, um Eintragung ins Vereinsregister. Wenn wir Lizenzverfahren haben, die wir jetzt in den letzten Jahren nicht hatten. Das letzte war meiner Erinnerung nach die Geschichte mit der Halle in Eisenach. Wenn es dann in Schiedsverfahren geht, dann vertrete ich die HBL. Das ist dann intensiv, das sind intensive Wochen immer, auch Arbeits mit einer hohen Arbeitsbelastung verbundene Wochen. Aber das macht dann auch wirklich, jetzt mal vom professionellen juristischen Standpunkt aus betrachtet, auch Spaß.
Und wenn man, also diese großen Fragen kann ich mir gut vorstellen. Ich schätze mal sowas wie die Insolvenz des HSV war ja auch zum Beispiel, was, wo du sehr viel zu tun hattest und so im Tagesgeschäft, wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann jemand eine rote Karte und eine Sperre kriegt, also wird das meistens relativ klaglos akzeptiert, wenn es dann 2, 3 oder 4 Spiele sind oder
vier haben Andi und ich, glaube ich, noch nie ausgesprochen.
Ach Mensch, so viel gab es noch gar
nicht. Nein, wir sind da wirklich die Brüder gnädig. Also das ist einmal unser beider naturell geschuldet und bei mir kommt halt auch noch. Ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber die Erfahrung aus der aktiven Zeit dazu, manche Dinge passieren halt und unter dem Maß Strafen ist vernünftiger als über dem Maß Strafen.
Ich glaube, deine Stimme, weißt du, wie viele rote Karten du gesehen hast? Hast du überhaupt eine gesehen in deiner Karriere?
Ich habe keine rote gesehen.
Keine einzige?
Ein paar gelbe, es gab auch mal 2 Minuten, öfters wegen Meckerns, aber eine rote habe ich nicht bekommen.
Öfters sogar? Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel kommentiert, wo ein Torwart 2 Minuten bekommen hat. Ja, waren das noch andere Zeiten?
Das waren noch andere Zeiten. Es waren deutlich entspanntere Zeiten. Ich wurde dann auch, ich sag mal so, jenseits, in meinen letzten 5, 6 Jahren wurde ich deutlich ruhiger. Aber so um die 30 war ich mit jeder Entscheidung, die nicht für meine Mannschaft war, natürlich nicht einverstanden und
Warst du quasi der vom so der emotionale Abwehrchef dann so ein bisschen? Ja. Offensichtlich sind das die Abwehrchefs, die dann immer rummeckern.
Ja, also ich habe schon öfters was gefangen wegen zwei Minuten Strafen, wegen Meckerns. Mhm. Wurde dann nachher besser und wurde ich auch vernünftig.
Oder war es dein überbordender Status und die Schiedsrichter haben sich irgendwann nicht mehr getraut?
Nee. Das war nicht so. Ich wurde wirklich ruhiger mit der Zeit. Mhm. Und weil es auch sich einfach nicht wirklich gehört, jede Schiedsrichterentscheidung zu kommentieren, zu kritisieren. Die machen wirklich jetzt heute im Nachgang zur aktiven Zeit, die haben echt einen schweren Job in unserem Spiel. Die können nicht alles richtig pfeifen. Und genauso wie Schiedsrichter mit den Spielern ein bisschen nachsichtig umgehen müssen, sollten das Spieler mit Schiedsrichtern auch.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen, weil ich glaube, wir haben da in unserem Sport ziemlich viel Glück, wie das Verhältnis Respekt Spieler und Schiedsrichter ist. Und selbst mit Zeitlupen, die wir ja bei Sky oft zuhauf haben, ist es teilweise nicht zu erkennen und die müssen das ja alles völlig ohne Zeitlupe entscheiden. Du hast ja viele Epochen sozusagen erlebt. Ich weiß, hast du Ende der 70er schon professionell Handball
gespielt? Ich habe 1979 beim VfL angefangen.
Genau. Und dann war so die Hochzeit in den 80ern und ging ja dann über die 90er hinaus noch. Wie war denn damals so der Handball, wenn wir mal an die 80er zurückdenken?
Es waren entspanntere Zeiten. Wir haben auch, ich sage immer, wir haben auch in Schulturnhallen ordentlichen Handball gespielt. Das haben wir auch. Wir haben viel, viel Spaß gehabt. Mhm. Mehr sicherlich, ich weiß nicht, ob mehr als heute. Ich glaube, die Jungs heute haben auch noch viel, viel Spaß miteinander und untereinander. Ja. Wir waren nicht so gläsern, wie die das heute sind. Wenn wir Beispiel mit dem VfL auf Europacup-Tour waren, die zwei, drei Journalisten, die mit waren, die haben abends mitgefeiert und dann kam auch natürlich nie was raus. Also es war, wir hatten viel Spaß, lassen wir es mal damit stehen. Und die Entwicklung des Spiels, die Schnelligkeit, die Athletik, die Intensität, das hat dann so Mitte der 90er begonnen. Mhm. Da fing das schon an. Dann kam Volker Mudrow damals mit der schnellen Mitte, mit Lemgo Deutschland damals. Und da wurde das Spiel dann deutlich, deutlich besser. Wenn man sich das Spiel zum Beispiel Deutschland UdSSR 78, das Legendenfinale WM anschaut und das vergleicht mit einem Spiel heute, dann sind das natürlich Welten. Wobei sich Vergleiche, wie ich finde, auch immer verbieten. Es waren eben andere Zeiten, das ist im Fußball genauso. Es hat sich auch alles durch die Athletik, durch die verbesserte Trainingsmethodik, es hat sich alles deutlich, deutlich nach vorne entwickelt.
Ja,
Unser Spiel ist richtig geil geworden, wie ich finde.
Ja. Aber war es damals schon auch, also in deinen Anfängen so, warst du von Anfang an Feuer und Flamme für Handball, als du das erste Mal so in die Halle gegangen bist?
Ja, ich bin über eine Schul-AG zum Handball gekommen. Ich habe Fußball gespielt als Junge. Von 10 bis 12 habe ich gekickt und dann durch einen Umzug der Familie über eine Schul-AG bin ich zum Handball gekommen und war von Beginn an angefixt. Der damalige Sportlehrer der Schule war gleichzeitig Trainer der Regionalligamannschaft von Alemannia Aachen. Das war ja damals noch zweithöchste Klasse. Es gab ja noch keine zweite Bundesliga. Hat uns 3 Monate, also 7, 8 aus unserer Klasse und 2, 3 aus der Parallelklasse die Grundlagen beigebracht. Und danach haben wir dann alle bei Alemannia Aachen ganz normal mit dem Vereinshandball angefangen, haben die ersten Spiele haushoch verloren, wurden dann aber mit der Zeit immer besser und haben dann auch nachher, damals hieß es Mittelrheinliga, um die Mittelrheinmeisterschaft im Landesverband mitgespielt. Also habe ich eine ganz ordentliche Grundausbildung genossen.
Ja. Das, was du vorhin angerissen hast, wie auch das Verhältnis zu Journalisten zum Beispiel war, nicht so gläsern. Einen scheinbar, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber ich habe eben noch im Zug hierher einen Artikel gelesen von einem Schreiberling, wie du ihn genannt hast. Vielleicht hast du den Artikel ja auch gelesen und weißt, wer es ist. Der hat geschrieben, du hast zum Beispiel, also so in Sachen gläserner Athlet, auch mal auf die Pressetribüne hochgerufen: An dem Wurf war ich noch dran, mach mal einen Strich für Parade. War das wirklich so?
Ja, also ich habe die Geschichte gestern auch gelesen. Volker Koch ist das von der NGZ, Neuss-Grevenbroicher Zeitung, der Sportbeauftragte für den TSV Bayer Dormagen war das damals, die zweite Hälfte meiner Laufbahn. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Richtig ist, ich war schon ein Ehrgeizling und aber auch, also den hatte ich gehalten, das waren dann 15 Paraden und nicht bloß 13 oder so, oder es waren 12 und nicht bloß 10 oder endlich mal eine zweistellige Paradenanzahl.
Ja.
Das kann ich nicht in Abrede stellen, aber dass ich auf die Pressetribüne hochgerufen habe, das, glaube ich, hat etwas mit dem gestrigen Tag und ein bisschen Legendenbildung zu tun.
Ja, das Wort ist öfter gefallen. Du hast dann ja, also wie gesagt, sicher viele Anrufe bekommen und auch es war der ein oder andere Artikel zu lesen, den du ja vielleicht auch gelesen hast. Wie viel ist denn wirklich nur gebildete Legende und wie viel Legende ist wirklich?
Also an die Geschichte da hier in Neuss-Grevenbroicher Zeitung, Reha, Schreiberling, wie du bist schon da, das mag so tatsächlich gewesen sein. Ich hatte zur Hochzeit, das war so noch, ich denke mal, die erste Hälfte der 90er Jahre, da war ich schon sehr von mir überzeugt, sagen wir es mal so. Also ich war durchaus, manchmal konnte man durchaus sagen, ich sage ja, die letzten 5 Jahre wurde ich dann wirklich ein friedlicher, vernünftiger, aber davor, wenn man gesagt hat, Thiel ist ein arrogantes Arschloch, dann war das, glaube ich, nicht so ganz falsch.
Oh, wirklich? Da gehst du aber jetzt hart ins Gericht mit
ja,
dir.
Ja, also ich... Es ist irgendwie ist es so, es macht schon was mit einem, wenn man öfters in der Zeitung steht, ich sag, und toll, Mensch, wie toll, irgendwann fängt man an, das auch selbst zu glauben, ja, so ein bisschen Demut, die lernt man dann irgendwann, Gott sei Dank, und weiß das dann auch alles ein bisschen vernünftiger einzusortieren.
Ja, ja. Freunde, ihr wisst, wie das ist. Im Sport braucht man Partner und Sponsoren und wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt den ersten für Hand aufs Harz gefunden haben. Vielen Dank an Blinkist, dass ihr hier am Start seid. Ihr kennt das Problem ja, ihr habt mal wieder 2 Stunden Hand aufs Harz gehört, viel Zeit verloren. Ihr würdet eigentlich gerne noch ein gutes Buch lesen, aber die Zeit fehlt euch jetzt. Mit Blinkist könnt ihr die wieder reinholen. Da braucht ihr nämlich nur eine Viertelstunde, 15 Minuten, um den Kern von einem Buch zu erfassen und mitreden zu können. Und ihr müsst das noch nicht mal selber lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch sogar einfach vorlesen lassen, also anhören. Das macht Blinkist möglich. Die haben jetzt schon 3000 Bücher am Start und es kommt jeden Tag mehr als eins dazu. Aber dauert ja nur eine Viertelstunde. Also wenn ihr euch ranhaltet, jetzt schnell ein Abo abschließt, dann könnt ihr die sogar noch einholen. Und klar, wenn ihr es über uns macht, kriegt ihr das Ding natürlich billiger. 25% hauen wir euch raus, wenn ihr mal vorbeiguckt unter blinkist.de/harz. Wäre echt cool, wenn ihr da mal drauf klickt. Einmal, weil Blinkist geile Sache ist, die sich das verdient haben, aber auch für uns wäre das ganz cool, weil die dann merken, Mensch, da hören ja wirklich viele Leute zu und das ist eine geile Community und die gucken sich auch mal an, was wir hier so empfehlen, was wir hier so für Partner haben. Also einfach mal vorbeischauen unter blinkist.de/harz. Und für die Schwaben unter euch, ist ja eine handballstarke Region, ihr könnt es auch erstmal 7 Tage testen. Kostet dann gar nichts. Ne? Man könnte fast sagen, das ist Hexerei. Und jetzt viel Spaß mit dem Hexer. Oh Mann, Wortspiele kann ich. Was hättest du gesagt? Wir wollen natürlich auch ein bisschen nachher noch chronologisch durch deine Karriere gehen. Was hättest du denn gesagt, war so dein Erfolgsgeheimnis? Ich meine, auf über 500 HBL-Spiele und ich glaube 256 Länderspiele waren es ja, wenn ich richtig bin, unfassbare Zahl. Ja, kommt man ja auch nur, wenn man absolut einer der Besten, wenn nicht sogar auf der Position der Beste seiner Zeit ist.
Ja, der Beste war ich nie. Es gab viele, viele Weltklasse-Torhüter, die gibt es heute auch. Das habe ich aber damals schon gesagt, also zu sagen, er ist der Beste, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also,
wieder die Vergleichsproblematik.
Das ist die Vergleichsproblematik. Es gab viele gute und ich war sicherlich einer von der ersten Reihe, aber der Beste, da muss man immer vorsichtig sein. Mhm. Was war das Geheimnis? Ich hatte Glück, den Faktor, den man nicht trainieren kann, die schnelle Muskulatur, die explosive Muskulatur, die hat man oder hat man nicht. Mhm. Ich hatte schnelle Beine. Und das ist ja nur bedingt trainierbar. Zum Sprinter wird man geboren und Marathon kann jeder laufen, wenn er sich Mühe gibt. Das ist so.
Oh, das würde ich jetzt, also wenn ich einen Marathon laufen müsste, ich würde behaupten, das ist nicht möglich, physiologisch.
Doch, mit entsprechendem Training schon.
Also, ja gut, ich bin einfach nur faul. Da haben wir schon
aber, den Kern. Die hatte ich und ich bin in den ersten zwei Jahren beim VfL im Handball, sage ich heute, sozialisiert worden. Die Vorgabe, jedes Spiel muss gewonnen werden. Mhm. Also das, was heute Bayern auszeichnet im Fußball oder den THW zur großen Zeit bei uns, dieser Anspruch, wir gewinnen. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Beim VfL löste wirklich jede Niederlage eine Krisensitzung aus. Mhm. Jungs, wir sind kein Wohlfahrtsinstitut. Eugen Haas, legendäre Sätze und Damit bin ich im Handball aufgewachsen und dieses immer gewinnen wollen, dieses Ehrgeizige, das gehört sicher dazu. Und dann habe ich auch in der Rückschau, das mag jetzt unbescheiden klingen, tut es auch, aber ich war schon ziemlich stressfest. Also ich konnte schwere Spiele, natürlich habe ich auch mal nichts gehalten in einem schweren Spiel, aber meistens waren das die Spiele, wo ich in der Lage war, die großen Leistungen abzurufen. Mhm. Das hat etwas mit Sozialisieren zu tun, mit den ersten Jahren beim VfL. Kann da Heiner nennen, das war derjenige, so wir gewinnen. Mhm. Von Heiner stammt auch der Satz, jeder muss in der Lage sein, ein gewisses Grundniveau immer zu halten, immer abzurufen. Mhm. Sowas.
Ja. Und jetzt, ich hoffe, ich sage, am Ende muss man stark sein, war, glaube ich, so das geflügelte Wort bei dir.
Ja, der Satz, das hat Heiner gestern bei den Geburtstagsgeschichten gesagt, den hätte ich geprägt, stimmt auch nicht. Der war von meinem Mentor, von Rudi Rauer, mit dem ich ja die ersten drei Jahre beim VfL, er als Nationaltorhüter, ich als junger, ehrgeiziger Dachs zusammengespielt habe. Rudi hat immer gesagt, zum Schluss muss man stark sein. Will sagen, wenn ein Spiel auf der Kippe steht, dann muss ein Torwart da sein.
Und das hast du meist geschafft, im Sinne von stressfest, was du vorhin gesagt hast?
Ja, das habe ich meistens geschafft. Nicht immer, schafft keiner, aber meistens, ja.
Einer hat auch gesagt, du wärst mit deinen Anlagen und Fähigkeiten auch heute noch Weltklasse. Gehst du damit?
Sag ich danke, lieber Heiner. Natürlich gehe ich damit.
Das ist gut.
Selbstverständlich. Nein, ich weiß nicht. Also ich hab zu der Zeit, als ich bei Heiner Bundestorwarttrainer sein durfte, wenn ich mit den Jungs dann geduscht habe, habe ich schon festgestellt, dass die Athletik auch im Tor, Henning Fritz, der hatte einen Modellkörper, ja.
Hat er immer noch,
hat er immer,
obwohl
hat er,
der inzwischen
hat er,
einige Zeit
hat er immer spielt. Noch. Ich war immer so ein langer Schlacks, hatte nach Nationalmannschaftsvorbereitungen für große Turniere dann wirklich mal ein Schachbrett am Bauch. Aber das war die Ausnahme. Also ansonsten habe ich auch immer so eine kleine Speckschicht mit mir rumgeschleppt. Mhm. Ich war so ein langer Schlacks, ja. Hatte schnelle Muskulatur. Vielleicht weiß man es nicht. Also ich sage ja, Vergleiche verbieten sich.
Mhm. Ja. Wobei, wenn ich an den, er ist leider gerade verletzt, aber an Dejan Milosavljev in Berlin denke, das ist ja nicht nur eine kleine Speckschicht, sondern das ist ja eher ein ganzes Fass als ein Sixpack und der ist ja unfassbar gut. Also was der gehalten hat in der Saison. Also
er hat auch, das ist der Faktor Explosivität, explosive Muskulatur. Ja. Die gab es aber, so Typen, die gab es zu unserer Zeit auch schon. Ich erinnere mich an einen, Rocz Miarek hieß der, es war ein kleiner Pole, spielte in Hannover. Fragen Sie mal Uwe Schwenker nach Rocz Miarek. Mhm. Der war auch klein und dick, aber gnadenlos schnell und unglaublich schlau. Ja? Also die gibt es immer. Was man mitbringen muss, ist der Faktor Explosivität. Mhm. Okay. Wenn man den hat, ist der Rest... Ich will nicht sagen, nicht wichtig, aber nicht so wichtig.
Okay, dann hat man schon viel gewonnen. Du hast vorhin gesagt, du findest sie so, die HBL hat sich oder der Handball hat sich in eine überragende Richtung entwickelt. Was gefällt dir so am aktuellen Handball? Was begeistert dich?
Was mir aktuell gefällt, das gab es zu unserer Zeit, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, was mir wirklich gut gefällt, ist immer die erste Minute. Mittlerweile wird der Ball nochmal rübergespielt zum Verteidiger und der gibt ihn auch zurück, dieses Shake Hands, so wir hauen uns jetzt 60 Minuten auf die Fresse und dann da ist wieder alles gut. Das gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und es ist ja auch so. Klar, es gibt immer mal Ausnahmen, irgendeiner schlägt mal über die Stränge, aber in der Regel sind das alles Professionals, die wissen, wir bieten jetzt gleich hier eine gute Show, da gehörst du auch zu auf der Gegenseite und das ist toll geworden, finde ich. Mhm. Neben der ganzen Entwicklung, neben der Schnelligkeit, neben der Variabilität der Außen, der ersten Reihe Spieler, was die aus ihrem Handgelenk holen, weltweit. Das ist schon eine andere Marke als zu unserer Zeit. Da bei uns kam Nikola Jakobsen oder Christiansen. Das waren Scholle Fratz, guter Konzentreher, aber dann entwickelte sich das so in den 90ern. Heute kann jeder Drittliga-Außen einen Dreher.
Das war außergewöhnlich damals. Da gibt es eine geile Geschichte ich habe mir jetzt natürlich leider, das war in dem Buch quasi mit Ankündigung, das Buch von Kretsche, Halleluja, was gleich vor so 2 Jahren rausgekommen ist, da erzählt er, das ist irgend so ein Konsonantensalat wieder, der Name aus dem Ostblock, ich komme gerade nicht drauf, wo er, glaube ich, erzählt, dass das der ursprüngliche...
Kasakiewicz.
Ja, genau, danke. Du weißt das noch. Ja. Der hat dir, so wie er das in dem Buch beschreibt, den ersten Dreher um die Ohren gehauen sozusagen und du sprintestest quasi Richtung Außenlinie, weil der Ball ja eigentlich meilenweit am Tor vorbeiging und dann hast du gemerkt, der ist ja drin. Also so außergewöhnlich war das wirklich damals,
wenn einer mit dem Dreher ankam. Das war eine Geschichte, die ist wahr, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das war Juniorenweltmeisterschaft 1979 in Dänemark. Die Russen wurden nachher Weltmeister. Mhm. Kasakiewicz und ich weiß nicht, ob Schewtsow schon dabei war. Rümanow war am Kreis. Mhm. Die ganze junge Garde war dann nachher auch 82 Teil der Weltmeistermannschaft hier bei uns in Deutschland von Russen. Und wir haben das Spiel, so ein Hauptrundenspiel gegen die Russen haushoch verloren. Mhm. Und das war wirklich so. Kasakiewicz war von außen, der Ball tippte 2 Meter links neben mir. Und ich habe mich wirklich in Ruhe umgedreht und auf einmal lag der im Tor. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, was war da? War da jetzt ein Steinchen in der Halle? Was ist da passiert? Das war schon, die Geschichte ist wahr. Ja. Stefan Hecker, der leider im letzten Jahr, mein alter Kumpel, der leider letztes Jahr gestorben ist, der konnte diese Geschichte höchst witzig erzählen.
Und also ist für einen Torhüter dann auch vielleicht schwieriger geworden, weil die vor allem von außen zum Beispiel diese Schützen ganz neue Dinge drauf haben?
Also es ist jetzt zurück zu dem Thema, womit es angefangen hat, wäre ich heute noch Weltklasse. Es war letztes oder vorletztes Jahr. Da war ich beim Final Four, ist ja Pflichttermin für die HBL-Geschäftsstelle in Hamburg, saß ich bei euch auf der Presse, Reihe da in Hamburg. War relativ nah am Spielfeldrand. Und ich kann mich an Rasmus Lauge erinnern. Ich habe nur gedacht, nicht nur Rasmus Lauge, jeder, der da im Rückraum spielt, was da an Wucht aufs Tor kommt, habe ich nur gedacht, heilige Scheiße. Also das, Hut ab, Jungs, dass ihr da überhaupt noch einen Ball haltet. Also das war so den freien Ball, der große Fächer, also der Hampelmann, der freie Ball, wenn ein Kreisläufer oder ein Gegenstoß. Ich sage jetzt mal, den würde ich mir vielleicht sogar heute noch zutrauen, aber 2-3 habe ich keinen Ball mehr halten. Das ist
ja, sind das solche Geschosse?
Das sind so Geschosse geworden. Zu unserer Zeit gab es einen, das war der Haupttorschütze, meistens auf der Königsposition, halb linke. Und der Rest, das war lösbar, was da aus der zweiten Reihe kam. Ja. Stimmt jetzt auch nicht so lupenrein, aber im Kern ist es wahr. Und heute, da kann jeder, der im Rückraum spielt, richtig, richtig fest auf die Kiste knallen.
Ja, auch die Mittelleute mit 120, 130 km/h.
Unglaublich,
ne?
Unglaublich. Es ist eine ganz andere Welt geworden. Also die Jungs, die da im Tor stehen, das ist schon schwerer geworden als früher. Wir haben viel mit Abwehr zusammenspielen können, Blockecke, Torwartecke. Torwartecke hilft dir heute auch nicht mehr. Also das ist...
Weil er im Zweifel so präzise und hart einschlägt.
Also da muss man, wer es noch gut gelöst hat, war Matthias Andersson vor 2-3 Jahren. Der hat es mit viel Vorinformation, mit akribischem Videostudium, der hat es noch lösen können. Aber also, jetzt aktuell, letztes Turnier, das ist wirklich schwer geworden, 2-3 Reihe.
Ja. Wenn sie aus der Bewegung kommen, ne? Ich habe hier auch schon mal Carsten Lichtlein, kurz bevor er dann HBL-Rekordtorhüter wurde, also was die Anzahl der Spiele angeht, gehabt. Und der hat das komplett bejaht, wenn man sagt, ihr Torhüter, bei allem Respekt, ihr habt ja irgendwie alle einen an der Waffel. War das eigentlich damals schon so, dass nur die Verrückten sich ins Tor gestellt haben?
Ja, das sagt man immer so. Also eigentlich kommt der Satz hier aus dem Fußball. Linksaußen und Torhüter haben einen an der Waffel. Kann ich in dieser Form nicht bestätigen. Das ist eine Position, die, ich finde, die Torwartposition im Handball hat sicherlich die höchste, vielleicht noch im Eishockey, die höchste Wertigkeit in den Spielsportarten für den Mannschaftserfolg hat sie.
Also wenn man einen Einzelspieler rausnehmen will.
Rausnehmen will, also ohne einen brauchbaren Mann oder zwei mittlerweile hinten in der Kiste, ist es schwer, die Klasse zu halten oder einen Titel zu gewinnen. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Petri Ivanescu hat mal den schönen Satz geprägt, außen, was ist außen? Gib ihm den Ball, dass er glaubt, dass er mitspielt. will sagen, Spiele werden immer noch im Rückraum und im Tor entschieden.
Ja. Ja. Das ist sehr schön. Wobei, wenn ich jetzt, um ein aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob Nordhorn-Ling gegen die Füchse gewinnt, wenn Robert Weber nicht 14 von 14 wirft, um ein aktuelles Beispiel dagegen zu halten.
Aber die 14 Tore, warum macht er die? Weil die Abwehr und der Torwart gut gearbeitet hat und er einen Gegenstoß laufen konnte?
Ja.
Weil der Rückraum ihm den halben Schritt Vorsprung verschafft hat, damit er von außen eine ordentliche Wurfchance hat. Natürlich, die Außen sind besser geworden, ganz klar. Also ich will jetzt Robert Weber um Gottes Willen nicht diskreditieren. Das ist ein Mann internationaler Klasse, natürlich. Ja. Die Außen sind deutlich besser geworden. Die Variabilität der Würfe hat sich deutlich verbessert. Aber die Außen sind das Endprodukt einer Kette von Auslöserhandlungen, wie wir das sagen.
Sie können halt
Sie müssen dann, das ist das, was man von den Spielern der ersten Reihe erwarten muss, sie müssen dann auch effektiv sein.
Ja, genau. Auch aus kleinem Winkel und so, ne? Das ist, glaube ich, so das Geheimnis ein bisschen. Wir haben eine ganze Reihe, ich fange jetzt einmal, weil wir wirklich so viele bekommen haben, was mit deiner Person, sicher aber auch mit deinem Geburtstag zusammenhängt. Wir haben so viele Sprachnachrichten diesmal. Es wird wirklich ein wahres Fest. Und ich fange jetzt mal mit einer an. Ich muss jetzt gucken, dass ich auch die richtige abspiele. Ich werde jetzt mal immer nicht sagen, wer es ist, sondern das darfst du uns dann erklären, was deine jeweilige Verbindung ist.
Okay.
Und als erstes geht's mal um deinen Namen, unter dem dich ja jeder kennt. So, jetzt habe ich das technisch schon nicht hinbekommen. Eine Sekunde. So, jetzt aber.
Hex, 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 Hex. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Sag mal, kannst du das überhaupt noch hören, dieses Hexer? Also, wie auch immer. Ich denke, du solltest dich richtig feiern lassen, weil so ein 60. das ist schon was Besonderes. Da hat man jetzt mal gerade die Hälfte geschafft. Also ich bin noch nicht so weit und wünsche dir, ja, was soll sein, natürlich Gesundheit und dass dir nicht mehr so oft einer die Pocke durch die Beine wirft, wie ich damals. Ne? Also, pass schön auf dich auf und ja, ich sag mal, bis die Tage, lieber Andreas. Hex, 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 dein Peter. Hex, 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 hex.
Ja, Peter Lohmeier.
Ja. Hast du ihn direkt erkannt?
Ja, direkt nicht. Ich habe 10, 15 Sekunden gebraucht.
Achso, ja gut, am Anfang hat er auch nur Hex, Hex, Hex also, gesagt. Das war nicht so leicht.
10, 15 Sekunden habe ich schon gebraucht. Worüber sollen wir jetzt reden? Über den Namen Hexer ja, oder da, über die Peter-Lohmeier-Geschichte?
Wobei, du kannst gerne erstmal eure Verbindung erklären. Ihr habt ja zum Beispiel ein Hörbuch zusammen aufgenommen.
Wir haben ein Hörbuch zusammen aufgenommen. Das war eins der Projekte der HBL zum 50-jährigen Jubiläum der Handball-Bundesliga 2016. War das und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, vollkommen losgelöst von allem, vom klar, hatte mit Handball zu tun, aber ich war 3 Stunden in Köln in einem Tonstudio mit Peter Lohmeier, auch so ein Typ, den man mögen muss. Also
oh, da schwingt schon leichte Kritik
mit. Nee, das hat nichts mit Kritik
zu tun. Achso, du meinst, den man mögen muss.
Den man mögen muss.
Ich hab's jetzt ganz anders
verstanden. Nein. Es war sehr, sehr lieb
sehr
und
so.
Freundlich gemeint. Und wir haben da 3 Stunden dieses Hörbuch Altes vom Hexer eingesprochen.
Sehr cooler Name auch.
Und war eine tolle Erfahrung. Wir hatten dann nochmal eine Lesung hier in Köln im Deutschen Sport- und Olympiamuseum mit geladenen Gästen. Wir hatten dann bei der HBL-Gala im November 2016 da in diesem bei der vor den geladenen Gästen nochmal live eine Lesung. Da war ich hochgradig nervös. Hätte ich nie gedacht, da war ich auf einmal kriegte ich den großen Flattermann. War eine tolle Erfahrung. Also war wirklich gut. Und ich habe dann festgestellt, das ist jetzt auch nicht kokettiert. Ein Profi schlägt schon einen Amateur. Also so eine ordentliche Sprachausbildung als Schauspieler, die ist schon wichtig, wenn man sowas macht.
Ja.
Er war immer direkt fertig und ich musste nochmal. Also das.
Aber das hat ja auch seinen Charme, ne? Das erwartet
toll.
Ja keiner von dir, dass
das
du.
Das war eine tolle Erfahrung. Ja, und zum Hexer habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit dem 60. Geburtstag erzählt, der Ursprungshexer ist Manfred Hofmann, bitte nicht vergessen. Mhm. 76, jeder, der so meine Generation, das war eigentlich die prägende Handballerfahrung, Karnevalssonntag. Wann war es? 76, Karl-Marx-Stadt, das Spiel, als er den 7 Meter hält. Also
gegen die DDR, glaube ich,
als es Bruderkampf war noch, die alten Bruderkämpfe, die durfte ich ja dann auch noch in den 80ern bestreiten. Und das war Hoppes. 78 hat er ein überragendes Turnier gespielt in Dänemark. Das war der Ursprungshexer. Und dann haben wir 82, 83, wir waren, Großwallstadt hat das Ende der 70er dominiert mit Manfred Hofmann, Kurt Glühspieß, Manfred Freisler, Klenk, so Namen, die heute keiner mehr kennt. Und der VfL hatte den letzten Titel, glaube ich, 76 gewonnen, den letzten deutschen Meister. Und wir wurden dann 82 nach langen Jahren zum ersten Mal wieder Deutscher Meister. Und im Jahr danach, das war dann nur Großwaldstadt Gummersbach, so bis Anfang, ja, ich sag mal bis 83, 84, dann begann die große Zeit von TuS Essen. Mhm. Und wir haben im Jahr 82, 83 irgendwann im Winter in Großwaldstadt gespielt, waren ja nur 14 Mannschaften und so circa 10 Minuspunkte durfte man haben, um Deutscher Meister zu werden, mal 8 oder mal 9. Und wir haben das Spiel in Großwaldstadt gewonnen. Das war ja schon fast die halbe Miete gegen den direkten Konkurrenten, das Auswärtsspiel zu gewinnen.
Das ist ja psychisch auch schon mal.
Und ich habe in dem Spiel, wir haben, glaube ich, meiner Erinnerung nach 17-16 gewonnen. Auch so ein Zeichen dafür, wie sich die Zeiten ändern.
Ja, wäre heute Halbzeitstand.
So ist heute ein Halbzeitstand. Und ich habe in dem Spiel 5-7 Meter gehalten und hatte einen richtigen Sahnetag. Und danach hieß es dann kriegte ich auch den Ritterschlag von Hoppes noch in der Presse. So eine überragende Leistung eines deutschen Torhüters hätte er Jahre nicht mehr gesehen. Und dann hieß es auf einmal, der Nachfolger des Hexers ist gefunden worden. So ist es gewesen. Ja. Und dann habe ich den Namen über all die Jahre durchaus mit Stolz getragen, weil das für mich immer Anerkennung von Leistungskonstanz gewesen ist.
Aber mit dem Namen kannst du dich schon noch, also auch wenn du uns diese Geschichte jetzt mal wunderbar erzählt hast, wie es kam und wer den zuerst trug, aber du kannst dich mit dem Namen, weil das ja die Frage von Peter Lohmeier war,
ja,
ob du
überhaupt noch hören kannst. Klar, also ich werd hier bei meinen Handballfrauen in Leverkusen heiße ich nicht immer Andi, sondern auch manchmal nur Hexer oder hier auf der Geschäftsstelle auch. Mhm. Ist okay.
Ja. Und ich hatte, aber du hast jetzt, da muss ich jetzt wieder auf einen Artikel zurückgreifen, in dem stand das so drin, du hättest, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber dass du im Europapokal der Landesmeisterfinale, dachte ich, auch 83, wenn ich richtig bin, auch 5-7 Meter gehalten hattest und der Name dann den Ursprung hatte.
Nein.
Aber
der Ursprung war dieses Spiel in Großwaldstadt und die Saison 82, 83, das war, da habe ich nochmal auch in der Rückschau so einen richtigen Leistungssprung gemacht nach vorne. Wir wurden Deutscher Meister, das war das erfolgreichste Jahr des VfL. Wir haben den Europapokal der Landesmeister gewonnen, wir haben das Double gewonnen, 83, Pokal und Meisterschaft. Damals gab es noch den sogenannten Supercup, also die Europameisterschaft für Vereinsmannschaften. Der Europapokalsieger, der Pokalsieger spielte gegen den EC-Sieger, der Landesmeister. Haben wir gegen Minsk gespielt, gegen Schewtsow und Kasakiewicz zum Beispiel. Mhm. Haben wir auch gewonnen mit einem Tor, hatten 4 Titel. Deswegen laufe ich heute in den Archiven mit 2 Landesmeistertiteln. Das ist einfach unwahr. Ich habe einen Landesmeistertitel. ich habe jeden Europapokal genau einmal gewonnen. 82 den damals IHF Cup, 83 den Landesmeister und 2001 bei meinem Flensburg-Abenteuer nochmal den Europapokal der Pokalsieger.
Ah,
also diese zweimal Landesmeister, das war dieser Supercup des Jahres 83.
Ah, okay. Ja gut, aber jeden einmal reicht ja, ne? Wenn ich an Stefan Kretschmer denke, der hat jede Silbermedaille einmal gewonnen, aber nie die Goldenen. Sorry, ja, Kretsche, also falls du zuhörst.
Also ist okay. Es ist okay, so wie es war. Also
ja. Aber bleibt viele sagen ja, diese Titel, und man merkt ja auch bei dir, es bleiben Erinnerungen an einzelne Spiele hängen, aber viele sagen nach der Karriere und vor allem je weiter sie zurückliegt, dass mehr so das Zwischenmenschliche im Kopf bleibt. Ist das bei dir auch so? Erinnerungen an die Leute?
Ja, ich hab im Zusammenhang mit den Geburtstagsinterviews, das war von Heiner, glaube ich, aufgeworfen, die 91er-Truppe, die gesamtdeutsche Meisterschaft für den VfL, der letzte Titel, den der VfL ja geholt hat, 91. Wir treffen uns tatsächlich alle 5 Jahre zum Jubiläum. Das letzte war 2016 in Gummersbach. Wunderschöne 2-3 Tage an Pfingsten. Waren fast alle da. Rune kommt aus Norwegen. Andi Dörrhöfer kommt, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist, Österreich oder wo. Sind alle da, wir hatten ein wunderbares Wochenende zusammen und das dauert 5 Sekunden, dann ist das wie früher.
Ja, Wirklich, immer noch.
Dann ist das, wie früher. Natürlich sind Geschichten, natürlich wird getrunken, natürlich wird erzählt und die Geschichten werden in der Rückschau auch immer witziger und aufregender, als sie tatsächlich waren. Aber so dass der Zusammenhalt, der ist geblieben, der ist auch sofort wieder da. Wir haben jeden Tag zusammen trainiert, wir sind alle 14 Tage mit dem Bus durch Deutschland gefahren, im Februar und März durch Europa geflogen bei europäischen Wettbewerben. Natürlich schweißt das zusammen. Und ich habe dann auch festgestellt, ich meine, die Wechselfälle des Lebens, die treffen uns ja alle. Wir reden nicht nur über Handball. Ja. Mhm. Also da ist eine Verbindung da und die ist auch geblieben. Das gilt, wenn ich Kretscher heute treffe oder Bulle Roth, Uli Roth, gilt 1:1 dasselbe.
Ja, ja.
Wir haben 6 Wochen in Trainingslagern zusammen verbracht. Ja. Klar schweißt das zusammen.
Siehst du die Teamkollegen mehr als deine Frau lange Zeit im Jahr?
Ja, so, ne? Klar, ja, klar. Ja.
Hast du irgendeine Lieblingsgeschichte oder irgendwas, was du gerne zum Besten geben würdest, wenn wir jetzt über die alten Geschichten schon gesprochen haben?
Nee, also so spontan ist schwierig. Vielleicht fällt mir noch im Verlauf des Gespräches was ein. Ja. Also das, was nicht jugendfrei ist, werde ich natürlich nicht erzählen.
Doch, bitte genau.
Nein,
das.
Nein, ganz bestimmt nicht.
Das ist ja FSK 18 hier, der Podcast.
Das ganz bestimmt nicht. Nein, waren tolle Zeiten.
Aber wir können uns noch mal einen Input holen, denn du hast ihn schon angesprochen. Der Mann darf in diesem Podcast natürlich auch nicht fehlen, Heiner Brandt.
Ja, lieber Andreas, gratuliert habe ich dir ja schon persönlich und es ist in letzter Zeit viel über deine Torwartleistungen gesprochen worden. Was ganz hinten angeblieben ist, sind aber deine Fähigkeiten als Fußballer. Du warst ein ganz hervorragender Fußballer, zumindest hast du das immer geglaubt. Du warst zwar der Einzige, aber nichtsdestoweniger gab es keinen anderen Spieler, der sich selbst so gefeiert hat, wenn er ein Tor geschossen hat und du hast immer an dich geglaubt als Fußballer. Ich denke, das musste einmal gesagt werden. Ansonsten alles Gute und viel Spaß mit Schmiso.
Ich musste auch sehr lachen, als ich das gestern Abend zum ersten Mal gehört habe.
Eine Unverschämtheit, Heiner. Heiner konnte wirklich überragend Fußball spielen.
Also wirklich?
Heiner hätte auch im Fußball eine Riesenkarriere gemacht. Der konnte richtig toll kicken. Nikola Jakobsen zum Beispiel auch.
Mhm. Und du?
Ich war nicht so überragend wie Heiner, aber ich habe außergewöhnliche Knipserfähigkeiten. Und in Dormagen nannte man mich den Meister des ruhenden Balles. Es stimmt, ich habe mit Leidenschaft Fußball gespielt. Es waren ja auch noch andere Zeiten. Das Training begann in aller Regel mit einem Kick alt gegen jung. Mhm. In Gummersbach eigentlich 12 Jahre durchgängig, von einer kleinen Phase mit Heiner mal abgesehen. Wir haben immer alt gegen jung Fußball gespielt.
Wo war denn da die Grenze?
Das war 6 da, 6 da. Also okay. man hatte es beim VfL mannschaftsintern geschafft, wenn man bei alt Fußball spielen durfte. Also wenn man alt war. Dann war man in Gummersbach wirklich angekommen. So. Alt gegen jung. Ich habe dann auch 1 oder 2 Jahre Statistik geführt. Das Jahr hat immer alt gewonnen in Gummersbach.
Also auch immer. Weil du Statistik geführt hast oder wirklich?
Nein, auch immer mit. Nee, da war ich noch jung.
Ach so.
Da war ich noch jung. Also auch immer mit deutlichem Vorsprung.
Ja.
Und das war unglaublich intensiv. Nach der halben Stunde Kicken waren wir alle warm. Mhm. Und hat einen riesen Spaß gemacht. Also das war wirklich eine tolle Zeit. Heiner hat recht, ich habe mit Leidenschaft gekickt und auch mit Begeisterung. Und wenn ich eine Bude gemacht habe, dann bin ich wirklich hurra-schreiend durch die Halle gelaufen. Also das war wohl so, ja.
Auch da war im Buch von Stefan Kretschmer ein toller Satz, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe. Der hat gemeint, für ihn ist Heiner immer der Bundestrainer geblieben. Für mich ist das irgendwie auch so. Wie ist deine Verbindung zu Heiner Brandt? Du hast ja außerdem auch noch andere Bundestrainer erlebt.
Ja, ich habe ja Heiner nicht als Bundestrainer erlebt. Ich habe ja Heiner als Vereinstrainer gehabt.
Achso, aber du hast ihn als Bundestrainer auch?
Ja, als Bundestorwarttrainer hat er mich dann dazugeholt. Aber als aktiver
Spieler
beim VfL, ja. Habe ich ihn als Trainer gehabt. Heiner ist das Gesicht des deutschen Handballs. Mhm. Wird er auch immer bleiben. Auch zu Recht. Mhm. Also war Abwehrchef, war vorne, war eine andere Zeit, war Mittelmann, allerdings auch kein Mittelmann von heutiger Güte und Qualität. Da trete ich Heiner auch, glaube ich, nicht zu nahe. hat viel für die anderen gespielt, war Ballverteiler, weniger Haupttorschütze. Und als Trainer ist Heiner eine absolute Rakete. Der war unglaublich autoritär. Hat auch natürliche Autorität. Das ist jetzt natürlich Weltmeister, der Gummersbacher Abwehrchef. Natürlich habe ich da bei jedem Spieler ein ganz anderes Standing, als wenn ich als 27-jähriger Trainer-Novize vor einer Mannschaft stehe. Klar. Aber Heiner war taktisch echt ein Fuchs, hatte in aller Regel auch ein gutes Händchen beim Auswechseln. Konnte Mannschaften jetzt ohne dass er jetzt der Riesenmotivator oder sowas ist, war einfach nur ein ruhiger Führer der Truppe, auch als Trainer. Und ich kann eins sagen, so fit wie bei Heiner war ich im Vereinsleben nie wieder. Die zwei, drei Jahre von 88, Heiner hat übernommen 87, 88, genau, von Klaus. Wir wurden 88 dann auch Deutscher Meister, waren nicht Favorit, aber wurden mit Heiner in seinem ersten Jahr Deutscher Meister. Wurden 91 dann nochmal mit einer wirklich jungen Truppe der erste gesamtdeutsche Meister und da hat Heiner einen wesentlichen Teil zu beigetragen. Mhm. Er war auch unerbittlich. Ich kann mich erinnern, die Geschichte ist wahr. Wir waren topfit, er führte sonntägliches Laufen ein, also nach dem Spiel, sonntags.
Hat jeder Lust drauf.
Ablaufen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den 26.12.1990 erinnern, das war der zweite Weihnachtstag. Es war tatsächlich Treffen in Gummersbach, in der Lochwiese hieß das, war das Fußballstadion. Mhm. Eisregen, 2 Grad. Und er hat uns 10.000 Meter laufen lassen. Im Stadion. 10.000 Meter. 24 Runden sind es, glaube ich. Mir hat er die letzte erlassen. Ich war der Alterspräsident. Ich durfte bei 9.600 durfte ich endlich aufhören. Also hat auch keiner gemeckert.
Und das wollte ich gerade fragen.
Keiner gemeckert. Das war halt so. Laufen, 26.12. Komm, Weihnachten ausschwitzen. Und werde ich nie vergessen. Er hatte schon was drauf, hat er mit der Nationalmannschaft dann ja auch bewiesen. Und für mich ist es auch immer so ein Zeichen für einen guten Trainer. Ich glaube, Heiner hat 91 eine Mannschaft zum Titel geführt, die im Wesentlichen aus unter 25-Jährigen bestanden hat. Mhm. Ich war der Einzige, der die 3, glaube ich, vorne hatte. Mhm. Waren viele Junge dabei. Klaus-Dieter Petersen damals als junge 20-Jähriger oder so Abwehrchef. Ja. Und er hat dann eine Nationalmannschaft erfolgreich über fast ein Jahrzehnt geführt oder mehr, länger als ein Jahrzehnt. Wann hat er angefangen? 97, wenn ich mich genau, richtig erinnere, 90, und 2008 ja. aufgehört.
Ja, ja.
Und hat 11 Jahre lang eine sehr erfolgreiche Ära geprägt, mit vielen Medaillen, mit 2 Titeln, 2-4 und 2-7. Also, der hat schon was drauf.
Ja. Aber dieses, okay, hat er sich denn auch, es gibt ja so Geschichten aus seiner Nationalmannschaftszeit, der frühen, dass er sich zum Beispiel im Hotel, in der Lobby oder neben Aufzügen positioniert hat, um zu gucken, wer sich da vielleicht rausschleicht, um nochmal einen Ausflug des Nächtens zu unternehmen. War er in Gummersbach auch schon so?
Ja. Er hatte kann mich jetzt so eine Geschichte von früher, Trainingslager in Saarbrücken. Und zwei der jungen Leute mussten unbedingt noch abends tatsächlich aus dem Fenster klettern und runter und wollten noch irgendwo in die Stadt. Ich sage ja, es waren entspanntere Zeiten, ja, das ist heute nicht mehr.
Gab es keine Handyvideos
und so? Nein, das gibt es. Und Heiner hat sie erwischt und dann war ein bisschen Alarm, wobei er das intern auch mit dem Augenzwinkern gesehen hat. Also nur mit Musterschülern werde ich auch nicht Deutscher Meister.
Ja, ne? Ja, ja.
Das ist auch so.
Aber ihr habt nicht so Dinge gemacht wie Pizza aufs Hotel bestellen.
Nein.
Das sollte ja auch mal gehen.
Die Pizza-Affäre 2007. Ja.
Hat ja aber auch nicht nachhaltig geschadet. Haben sie da den großen Triumph eingefahren. Ja, ne? Ja. Es ist vorhin schon mal angerissen, das ist eigentlich ein wunderbarer Anschub für den nächsten Gast sozusagen, den wir mal zuschalten. Der Meister des ruhenden Balles wird unter anderem hier nochmal ein Thema sein. Alter Kollege aus deiner Dormagener Zeit.
Mein lieber Thilo, auch auf diesem Wege nochmal alles Gute zum 60. Geburtstag. Ich wollte die Chance nochmal nutzen hier, was ich nämlich in unserem persönlichen Gespräch vergessen hatte, ist dir zu versprechen, dass ich nie wieder folgende Sachen öffentlich erklären werde. Dass du mich in Dormagen bei jeder Auswärtsrückfahrt auf unserer beider Rückbank zum Trinken missbraucht hast. Dass du mich bei jedem Aufwärmfußball in der Dormagener Dreifachhalle getreten hast, wenn ich an dir vorbeigefedert bin. Dass du mit den Worten, hier kommt der Meister des ruhenden Balles, immer jeden Freistoß beanspruchen wolltest, dass meine Freundin Wenke damals dir Schnaps in die Flensburger Förderhalle geschmuggelt hat und dass du nie trainiert hast mit dem lautstarken Verweis auf 256 Länderspiele. Du hattest mir das ja schon lange Zeit und regelmäßig mit einstweiliger Verfügungsandrohung auch verboten. Also, alles Gute. Bleib gesund. Bleib vergnügt, bleib wie du bist, du bist der Größte und bleib weiter ein Freund und Ratgeber. Dein Alex, ciao.
Oh, da freue ich mich. Also, er hat mich gestern Nachmittag noch erreicht, da haben wir eine Viertelstunde gesprochen, er war gerade auf dem Weg nach Schalke, war ja gestern Pokalspiel und er hatte den Halbzeit Moderator gegeben. Mhm. Ja, mit Alex habe ich in Dormagen, ich glaube, das letzte Jahr noch zusammen gespielt. Und war ein junger Linksaußen, witziger Typ. Das, was er da erzählt hat, die Flasche Schnaps in Flensburg stimmt.
Ja.
Die stimmt. Da hat seine damalige Freundin für die lange Rückfahrt tatsächlich eine Flasche Wodka organisiert. Nochmal, es waren entspanntere Zeiten. So. Und,
aber die habt ihr dann im Mannschaftsbus kreisen lassen? Und auf
die haben wir dann im Mannschaftsbus kreisen lassen, ja. Es waren 20 Jahre eigentlich eine immerwährende Klassenfahrt mit Bezahlung. Also es war auch in der es war eine tolle Zeit. Und wenn Alex jetzt sagt, ich habe ihn hinten zum Trinken missbraucht, das ist wirklich Legendenbildung.
Er hat freiwillig getrunken.
Der ist wirklich Legendenbildung. Wir haben ab und zu mal einen genommen, aber nicht jede Auswärtsfahrt musste der Junior nach hinten kommen und mit dem Oldie der Truppe trinken. So war das nun auch nicht. Also. Nein. Und der konnte auch richtig gut kicken, das stimmt. Dass ich ihn abgegrätscht habe, ist auch Legendenbildung. Und dass ich nie trainiert habe, stimmt so natürlich auch nicht.
Also, ist der eben eindrucksvoll erklärt, die 9600 Meter am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Also das stimmt so auch nicht. Also,
aber wurde wahrscheinlich in der Spätphase der Karriere
Ich wurde durchaus fauler, das stimmt. Und aber auch das haben Trainer, die was drauf haben, in aller Regel verstanden. Das gilt auch heute noch. Man muss mit den älteren Spielern durchaus anders umgehen als mit Jungen. Das muss man schon ein bisschen dosieren. Also ist auch heute, ich meine, so viele jenseits der 35 spielen im Feld ja auch heute nicht mehr. Es gibt noch ein paar.
Ein paar Isländer
gefühlt. Ja, und im Tor kann man bis 40 durchaus noch jedenfalls Nationalspitze sein.
Ja.
Jetzt habe ich Galia gesehen, der ist über 40. Der Tscheche, der jetzt bei den Tschechen im Tor gestanden hat.
Bei den Eulen gerade. Jetzt kommt mir der Name. Ist es nicht Peter Stochel? Sag mal. Gora Skov.
Skov, genau.
Das ist ja unglaublich, ja. Was der macht, seitdem die dort sind. Steuern sie wieder
15 Punkte, immerhin. Halt, ne? Gut ab. Ja. Zum Wohl die Pfalz, ja.
So, und jetzt hast du es, glaube ich, wirklich. Ja, über den Meister des ruhenden Balles müssen wir. Das war jetzt das Einzige. Sonst hast du alles schon wunderbar beantwortet, was Alex Bobbes da in perfekter Manier. Vielen Dank übrigens dafür. Er hört auch regelmäßig zu, hat er mal hier erzählt. Vielen Dank für dieses Gewitter an Themen. Wie war das mit dem Meister des ruhenden Balles?
Ja, das stimmt. Das habe ich den Titel habe ich dann in Dormagen tatsächlich für mich beansprucht. Irgendwann hatte ich mal einen Freistoß versenkt und dann war ich der Meister des ruhenden Balles. Er spielte ja aber jung, ich spielte aber alt. Also er war sowieso nicht von meiner Inanspruchnahme jeden Freistoßes betroffen.
Beeinträchtigt.
Ja, der musste bei jung spielen und ich war uralt zu der Zeit schon.
Wunderbar. So, eigentlich bräuchten wir es ja gar nicht, aber komm, wir machen jetzt mal, weil es obligatorisch ist, das eine kurze Päuschen und schwenken mal über in Rubrik 2, wobei das heute, glaube ich, das eine eh ins andere übergeht. So, es ist richtig, ja, wir sind gleich wieder da. Also mal gucken, inwieweit wir jetzt wirklich chronologisch alle Stationen so durchgehen. In Aachen ging es los, Gummersbach war dann die große Zeit, 10 Jahre auch noch lange in Dormagen. Und ganz zum Schluss die SG Flensburg-Handewitt. Vielleicht fangen wir mal ganz am Ende an. Das war ja schon, ich glaube, in diesem Jahrtausend, ne?
Das war in diesem Jahrtausend, 2001 war das, ja.
Das heißt, da warst du ja dann schon im gesetzten Alter von 41 Jahren.
41 Jahre, ja.
Ja. Wie kam das nochmal zustande, ganz in den hohen Norden zum Schluss nochmal zu gehen?
Irgendwann samstags mittags ging bei mir, war Februar oder so, ging das Telefon Manfred Werner, der alte, eigentlich läuft der auch noch unter der Rubrik Ob-Leute, einer der alten Ob-Männer des Handballs, ja. SG Flensburg-Handewitt. Andi, kannst du dir vorstellen, bei uns auszuhelfen? Ich sage, wieso? Ihr habt doch zwei. Ja, Sören Hagen ist verletzt, kommt nicht wieder. Wir brauchen ein Backup. So hat er nicht gesagt. Backup, das Wort, da gab es damals auch noch nicht. Also,
das wäre dir ja auch nicht gerecht geworden, oder?
Also. Wir brauchen ein Backup. Dann war das Problem, dass ich bei den Leverkusener Männern, die es damals noch gab, einen Verbandspass hatte, weil die mich, als ich da bei den Mädels 2000 als Torwarttrainer anfing, fragten die Männer, Andi, kannst du uns, wenn Not am Mann ist und wir brauchen dich, kannst du uns denn aushelfen? Ja, in Gottes Namen. Ich hatte da einen Pass. Das heißt, ich hatte eine Spielberechtigung als Amateur. Das war, die Wechselfrist war für die Vertragsspieler war schon vorbei. Das heißt, ich konnte nur noch ganz normal den Verein wechseln und als Amateur für Flensburg starten. Das haben wir dann alles hingekriegt. Die Wechselfrist wurde, ist ja jetzt alles verjährt, wurde im Einvernehmen zurückdatiert. Ich hatte mich 2 Monate vorher dann fiktiv abgemeldet, damit die 2 Monate Wechselfrist abgelaufen waren. Und dann bin ich tatsächlich.
Das ist aber juristische Spitzfindigkeit.
Ja, meine Güte. dann,
ob das der heutige Justiziar der HBL so durchgehen lassen würde?
Und dann bin ich, also es gibt's ja heute nicht mehr. Heute geht's ja, habe ich ja nur noch 1 Monat und nicht 2 wie damals.
Ah, okay, das ist cool. Okay.
Also vom alten Amateur von Leverkusen nach Flensburg bin ich gewechselt. Und dann bin ich tatsächlich zum ersten Spiel, das war das Hinspiel, Europapokal Finale, Pokalsieger Flensburg gegen Aldemar Leon. Erik Rasmussen war Trainer und ich war eigentlich nur darauf eingerichtet, auf der Bank zu sitzen und Jan Holpert anzufeuern, der damals 2000 noch absoluter Weltklasse-Mann war. Und der bekloppte Rasmussen, Janni spielt eine sensationelle erste Halbzeit und hat dann ein bisschen abgebaut. Und dann kam der bekloppte Rasmussen tatsächlich auf die Idee, Thielmer aufs Feld zu schicken. Ich habe noch 7 Minuten gespielt im ersten Finale, habe sogar noch 2 Bälle gehalten.
Aha.
Wurde so Jimmy Connors-Effekt. Ich wurde wirklich abgefeiert da. Und dann sind wir 1 Woche später oder 2 Wochen später nach Leon geflogen. Wir hatten dann 6 Tore vor im Hinspiel oder 5 oder 6 Tore vor und haben im Rückspiel standgehalten. Allerdings auch nur deswegen, weil Jan Holpert in dem Spiel im Rückspiel war ich einmal beim 7 Meter auf der Platte, den hat mir der Spanier am Schädel vorbeigehauen und dann hat mich schnell wieder auf die Bank gesetzt. Und das Ding haben wir dann gewonnen, weil Janni ganz zum Schluss den letzten 7 Meter hält. Spiel vorbei, 7 Meter für Leon und Holpert hält. Und damit war, ich glaube, mit der Auswärtstorregel waren wir dann durch. Mhm. Riesenparty in Leon war wunderbar. Und dann durfte ich als Amateur damals ja nur 2-mal im vertraglich gebundenen Bereich eingesetzt werden. Heute darf man 4-mal. Ah, also okay. Die Spieler aus der zweiten Mannschaft, die keinen Vertrag haben, dürfen 4-mal oben aushelfen. Mhm. Und ich damals eben 2-mal. Und dann war ich war in Solingen, in Gummersbach, in Magdeburg auf der Bank. Allerdings nie im Spielbericht eingetragen. Ich wurde dann, wenn Not am Mann gewesen wäre, hätte ich nachgetragen, weil ich durfte ja nur 2-mal spielen. Ja.
Also Banksitzen hätte auch schon für Spielen gezählt.
Nee, Banksitzen oder? Damals war das noch so, man konnte auf der Bank sitzen, war aber im Spielbericht nicht eingetragen. Man konnte dann während des Spiels nachgetragen werden.
Okay.
Und ich bin dann immer nach Flensburg und 2 Heimspiele noch in Flensburg gemacht. Es waren 5 Bundesligaspiele und im letzten Spiel in Magdeburg habe ich dann auch nochmal gespielt. Da hatte Janni nicht unbedingt so einen guten Tag. Da war ich auch nochmal ein paar Minuten auf der Platte. Habe sogar noch einen Gegenstoß von Kretsche gehalten, tatsächlich. Mhm. Hatte aber gegen, Mensch, ich komme nicht auf den Namen, wie heißt der? Olafsson, der isländische Linkshänder.
Ist Olafur Stefansson?
Stefansson. Ja. Olafur, mhm. Nicht Olaf, Olafur, genau. Olafur mhm. Stefansson. Mhm. Der warf aus dem Rückraum, da habe ich gezuckt, als der Ball schon längst drin war. Da habe ich dann wirklich festgestellt, auch vorher schon bei den wenigen Trainingseinheiten, Laufen im Wald hilft zwar, um nicht allzu fett zu werden, aber Training ist doch wichtig. Und da habe ich nochmal gespielt. Magdeburg wurde an dem Tag deutscher Meister. Und dann war dieses wunderbare, schöne Abenteuer dann auch beendet. Ein Jahr später wollte Rolf Brack mich nochmal haben. Ich frag mich nicht, für Scharnhausen oder für Stuttgart oder wo er damals war. Ich habe gesagt, Rolf, ich mache das nie wieder, vergiss es. Also mach ich nicht mehr. Und ich hatte Glück genug und war nochmal so ein vollkommen unverhofftes Highlight, absoluter Glücksfall. Und ich habe den Titel noch Europapokal der Pokalsieger und habe sogar noch mitgespielt. Alles wunderbar.
Das ist doch schön. Und du, weil du gerade Kretsche angesprochen hast, ich weiß jetzt gar nicht, ob es um ihn ging, aber das war auch einer dieser Artikel. In allen wurdest du absolut als Typ charakterisiert. Und da gibt's von dir den ja leicht nebulösen Satz in einem dieser Artikel. Es gab da so einen anderen, der auch als Typ immer bezeichnet wurde. Aber
das hat Volker Koch geschrieben, nicht ich. Also daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Ich bin mit Kretsche in meinen letzten Jahren relativ gut klargekommen. Also klargekommen im Sinne von,
wo wirft er hin?
Ja. Aber dass ich über Kretsche gesagt habe, der ist immer nur die Linie rauf und runter gelaufen, das ist ganz bestimmt nicht wahr. Also wir haben uns schon Duelle geliefert. Okay. Und zu Kretsche nur noch Folgendes. Das war mein erstes Dormagener Jahr. Das war die Saison nach der Wiedervereinigung. Da war die erste Liga in Nord und Süd geteilt. Mhm. Wir haben im Norden gespielt. Wir spielen bei, ich weiß gar nicht, wie sie hießen, Blau-Weiß-Spandau oder so.
Mhm, mhm. Ja,
Kretsches erster Verein. Ja. Und da kommt so ein 18-jähriger Tätowierter und legt dem großen Hexer, ich weiß nicht, 8 oder 9, 7 Meter fehlerfrei ins Netz.
Okay.
Kam der Kleine immer von der Bank, war er noch ganz, ganz jung. Und hat mit einer beeindruckenden Coolness, ich habe in dem Spiel sowieso nicht viel angefasst, wir haben auch verloren, aber kam der Kleine und hat, es waren 7, 8 oder 9, 7 Meter meiner Erinnerung nach, fehlerfrei versenkt. Also.
Und das haben wahrscheinlich gegen dich nicht viele geschafft.
Ja, das haben nicht viele geschafft. Ne? Ja. Das war mein erster Spiel, Kontakt im Spiel zu Stefan Kretschmann. Mhm, ja.
Und inzwischen, wie ist das Verhältnis?
Ausgezeichnet. Also ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, das ist bei ihm genauso. Hat auch gestern, habe ich mich auch gefreut, kam auch eine SMS zum Geburtstag. Mhm. Und ich halte ihn. Er war, ich glaube, der letzte Linksaußen, der letzte deutsche Linksaußen, der ohne die Vorbereitung des Rückraums eine Bude machen konnte. Also Kretschel konnte sein Überzieher gegen die Hand und dann aus relativ spitzem Winkel auch noch die Kiste treffen und auch gegen gute Torhüter die Kiste treffen. Ich glaube, da war Kretschel der Letzte, den wir hatten. Für den Rest muss man spielen, die müssen aus der Ecke kommen, aber Kretschel konnte tatsächlich prellen, Überzieher und dann noch ein Tor machen.
Sind die Abwehrreihen zu gut, dass das nicht mehr möglich ist? Ist es nicht mehr sinnvoll oder würdest du dir wünschen, dass das mal wieder einer macht?
Ja, es ist... Es hilft, du hast dann noch ein Korn mehr, um ein Spiel zu gewinnen. Wenn zum Schluss 25-25 oder 30-30, die Abwehr macht alles zu, dann brauchst du vielleicht noch mal einen, der auch aus dem toten Winkel wirklich nur im 1 gegen 1 ein Tor machen kann. Also da gibt's nicht so viele auf der Welt, glaube ich. Ja. Ja. Kretschel war aus meiner Sicht jedenfalls der letzte Deutsche, der das konnte.
Welches Spiel war das denn? Ich glaube, das letzte Gruppenspiel, Vorrunde bei der WM hatte, das war zwar nicht gegen die gesetzte Abwehr, aber da hat Uwe Gensheimer ja auch so ein ähnliches, weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war, glaube ich, sogar noch mit einer Drehung, also ein Spin-Move.
Ja, den Spin, den Uwe macht, kann er, aber diesen Überzieher, den Kretschel konnte, den kann Uwe nicht.
Ja, ja.
Muss man sagen, ist trotzdem toller Linksaußen. Nicht, dass dass der Shitstorm wieder kommt.
Nein, das glaube ich nicht.
Kretschel war Weltklasse Linksaußen. Das muss man sagen. Da konnte er ja auch noch zur Not, konnte er ja auch noch mal auf der Mitte spielen. Hat ja das Handballspiel auch kapiert. Wir haben guten Kontakt. Wir hatten ich habe ja noch mit ihm Nationalmannschaft gespielt, die letzten 2-3 Jahre meiner Laufbahn. Da kam Kretschel. Kretschel wurde von Arno damals unglaublich protegiert nach 93 und war brauchbar. Kretschel konnte man beim Gewinnen gebrauchen. So, also, alles gut.
Vor allem, wenn er am Abend davor getrunken hatte, besagt die Legende. Und er bestätigt das auch im weitesten Sinne. Wenn wir über euch beide schon reden, dann sind wir natürlich ganz schnell bei der geliebten, in den Medien geliebten Typendiskussion. Ist das so eine Sache, dass uns die großen Charakterköpfe wie der Hexer und Kretschel heutzutage ein bisschen abgehen bei den Aktiven?
Nee, glaube ich nicht. Das ist, da wird auch, da ist auch Legendenbildung dabei. Das wird auch gerne verklärt. Also jetzt zu sagen, die Nationalmannschaft hat keine Typen, wenn ich an Pekeler zum Beispiel denke. Den kannst du auch fürs Gewinnen gebrauchen.
Und der sagt ja auch, also
der sagt ja
das
auch
Wortgefecht
was.
Mit Daniel Stephan, wenn wir uns nochmal exemplarisch erinnern.
Zum Beispiel, also dass uns die Typen ausgehen, gerade in unserer Sportart, das glaube ich nicht. Die werden wieder kommen. Das muss sich ja auch alles entwickeln. Ich bin mit 19 zum VfL, Heiner hat die Geschichte gestern auch zum Besten gegeben. Ich komme da nach Bischofingen irgendwo in der Ortenau ins Trainingslager als junger Dachs. Ich sehe da Heiner Brand, Klaus Fey, Rudi Rauer, Rosendahl. Das waren meine Helden vor einem Jahr, als die Weltmeister waren, 78. Da habe ich wirklich einen Diener gemacht, wie das noch so war. Da war ich kein Typ.
Du hast dich wirklich verbeugt.
Ich habe so wie einen Tag, wie wieder, ich hatte eine 60er-Jahre-Kindheit. Da macht man einen Diener vor Erwachsenen. Ja? Und wow. Da war ich auch kein Typ. Das kommt mit der persönlichen Leistung, mit dem Erfolg, mit einem Standing in der Mannschaft. Das muss sich alles entwickeln und das wird sich jetzt auch wieder entwickeln.
Und glaubst du auch, ich habe manchmal so das Gefühl, ich finde, Pege ist ein wunderbares Beispiel, das du gerade genannt hast, was da so ein bisschen fehlt, ich nenne es jetzt mal so, wonach sich, glaube ich, die Medien ein bisschen sehen, ist dieser Tick Unvernunft, den Kretschel im Übermaß hatte, zum Beispiel.
Es sind andere Zeiten. Also wir hatten es da deutlich leichter. Wenn die Jungs heute einen coolen Spruch machen, cooler Spruch, super. Dann bin ich auf Handball-Ecke, habe ich dann schon wieder 5 Seiten Kommentare. Ja? Was erdreistet er sich? Unverschämtheit. Das ist wir hatten es ein bisschen leichter. Auch mal unvernünftig zu sein, auch mal über die Stränge zu schlagen, auch mal Scheiße zu bauen. Das, ja, war, das war nicht so dramatisch, wie es heute ist. Ja. Also ja, muss man klar so sehen.
Hast du dir da viel Gedanken drüber gemacht in deiner Zeit eigentlich? Was kann ich machen und was nicht? Oder war das alles eher so aus dem Bauch?
Das war aus dem Bauch. Ja. Das war immer aus dem Bauch. Auch nicht immer richtig. Aber
das kann es, glaube ich, nicht
nein,
sein.
Nein, man muss sich über eins im Klaren sein, wenn man Leistungssport betreibt. Wirklich schützt dich nur eins: Leistung.
Ja, wenn du alles reinknallst, kannst
wenn
du dir
alles reinknallst leisten. Oder viel hältst, ja, dann kann man gesagt. Sich schon mehr leisten als mehr erlauben als andere.
Ja, ja. Du hast eben schon die Geschichte erzählt, wie du als junger Mann, da würde mich übrigens noch interessieren, du kamst ja minimal zu spät, um vielleicht sogar diesen 78er Weltmeistertitel zu
erleben. Ja, da wäre ich 18 gewesen.
Also, genau, aber ich meine, nur mal hypothetisch, 2 Jahre früher geboren, da hätte es ja vielleicht schon gereicht. Ist nein, das was, wo man, nee, nein, brauchst du gar nicht mehr.
Überhaupt nicht. Also die Süddeutsche hat mal über mich geschrieben, seine internationale Karriere blieb von großen Erfolgen verschont. Stimmt, ist so.
Verschont?
Blieb verschont. Ich gehöre ja nicht zu der Generation Stefan Kretschmer Bauer. Schorsch, danke übrigens gestern für die SMS auch nochmal. Die haben ja Medaillen geholt. Die große Generation unter Heiner mit Blecki noch und Fritze im Tor.
Aber du hast doch Olympiasilber geholt.
Ich habe einmal Olympiasilber geholt, ja. Das war es dann aber auch. Dann war ich 93 nochmal Sechster mit Emma bei einer WM und 95 mit Arno waren wir Vierter.
Aber da würden sich doch viele nach die Finger
legen. Ja, deswegen, das sage ich ja. Also es ist gut so, wie es war. Es war eine tolle Zeit und ich trauere überhaupt nichts nach. Es war so, wie es ist. Es war so, wie es war. Punkt aus. Also.
Auch nicht das hat Schwalbe hier in Hand aufs Herz mir nochmal erzählt, dass er so ein bisschen dem Gold nachtrauert, 84, weil im Finale, wie er das erinnert, hatte der nicht euer bestes Spiel und Gold wäre durchaus greifbar gewesen.
Ich habe das Spiel jetzt. Wenn man älter wird, schaut man ja auch mal gerne zurück. Und ich habe irgendwo auf irgendeiner jugoslawischen Website tatsächlich das Olympiafinale 84 nochmal gesehen.
Also im Video?
Im Video.
Oder, oh,
im
cool.
Video, im aha, Video. Aha. Das gibt es im Netz, das ganze Spiel. Ich komme nicht immer drauf. Ich weiß nicht, wie ich das surfe, aber ich habe es mal gesehen. Und meine Erinnerung war anders. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Wir hatten das Spiel 7 oder 8 Minuten vor Schluss tatsächlich gedreht. Wir führten mit einem Tor. Und Michael Paul, den Namen kennt heute auch keiner mehr, der machte Mirko Basic, der hatte auch eine Riesenschleuder im Arm. Der hat uns im Spiel gehalten, zweite Halbzeit, und auf einmal führten wir wieder mit einem Tor. Und dann haben die Jugoslawen, die waren einfach, es war die beste Mannschaft, gegen die ich je gespielt habe. Das war eine Riesentruppe mit Cvetkovic, mit Vujovic, mit Elezovic, Isakovic auf Außen, Saracevic, der war Ergänzungsspieler zu der Zeit, Mirko Basic im Tor. Die hatten einfach eine unglaubliche individuelle Qualität. Und dann haben wir zum Schluss verloren. Also ich traue Gold nicht nach. Also das war auch relativ schnell das Gefühl, Mensch, Silber.
Ja, ja.
Also super. Das war.
Ist interessant.
So ist meine Rückschau.
Ja, das Ganze muss ich vielleicht suche ich den Link auch mal raus und schicke ihn Schwalbe. Vielleicht ändert er seine Meinung dann auch.
Also wir hatten das Spiel tatsächlich gedreht, aber dann haben die Jugos mit hoher individueller Qualität. Ich habe noch Elezovic knallt mir ein von halb rechts behindert in Winkel. Also das war schon richtig gut. Die waren schon richtig gut.
Ja, also. Gibt es denn überhaupt was, wo du deiner Karriere sagst, Mensch, das wäre schön gewesen oder das würde ich anders machen oder so?
Ich hätte mir gerne die B-Weltmeisterschaft 89 erspart, als wir, das war ja damals der Super-GAU des deutschen Handballs, als wir im Grunde war es eine Olympia-Qualifikation. Heute wäre es ein Olympia-Qualifikationsturnier. Damals hieß es B-Weltmeisterschaft. Die ersten sechs qualifizierten sich und wir wurden Siebter. Nee, gar nicht wahr. Wir wurden Achter. Und stiegen dann in die sogenannte C-Gruppe ab. Also heute die Vorqualifikation für eine Europameisterschaft. Mhm. So muss man das sehen. Mhm. Und das hätte ich mir in der Rückschau, einfach das Ergebnis und dieses Turnier, das hätte ich mir gerne erspart. Aber es gehört auch zur Geschichte dazu.
Und was lief da verkehrt?
Wir hatten vorher alles geschlagen. Das war die Zeit, als Petr Ivanescu Bundestrainer war. Mhm. Wir hatten meiner Erinnerung nach, da gab es ja noch die großen internationalen Turniere. Es gab ja noch keine Europameisterschaft, es gab alle vier Jahre eine WM und wenn man sich denn qualifizierte, alle vier Jahre eine Olympiade. Mhm. Und zwischendurch gab es den Ostseepokal, den World Cup in Schweden, den Supercup in Deutschland, mhm. die großen Turniere. Wir hatten den Supercup und den World Cup gewonnen. Hatten auch eine super Mannschaft, waren von Namen her Fratz, Schwalbe, Roth, mhm. Thiel und Hecker im Tor. Also wir waren schon gut besetzt.
Das sind Namen, die ich noch sehr gut kenne.
Und haben dann in dem Turnier, wir verlieren in der Vorrunde das Spiel gegen die Schweiz mit einem Tor.
Keine Handball-Großmacht.
Damals und heute auch, tue ich den Schweizern, glaube ich, nicht weh. Handball-Großmacht, jedenfalls nicht. Und haben dann gegen die Isländer noch verloren. Und dann durfte das letzte Spiel Island gegen Schweiz nicht unentschieden ausgehen. Dann ging das aber unentschieden aus. Und auf einmal waren wir am Platz 7. Und am Abend vor dem Spiel kriegten wir dann mitgeteilt, das Spiel soll morgen um Platz 7 solltet ihr mal bitte gewinnen. War gegen Dänemark. Denn Platz 8 bedeutet C. International die Einstufung in die C-Gruppe. Ja. War bis dahin vollkommen unbekannt. Und dann haben wir am Sonntagmorgen um 11 Uhr in einer komplett leeren Halle in Paris-Bercy gespielt. Das Finale Island, ich weiß nicht mehr gegen wen, fand dann am Nachmittag statt. Mhm. Wir spielten um 11 Uhr in diesem Tempel da, 13.000 Leute, waren keine 1.000 in der Halle. Gegen Dänemark, die Dänen führten sofort und dann haben wir das Spiel haushoch verloren. Stefan und ich haben hin und her gewechselt, wir haben beide kaum Ball gehalten. Mhm. Es war sowas von furchtbar.
Also manchmal läuft es einfach in die falsche Richtung, so ungefähr.
Ja.
Mensch, aber danke, dass du uns auch daran hast teilhaben lassen. Gibt es eigentlich wen, den du als deinen Entdecker bezeichnen würdest?
Entdecker? Vlado.
Mhm.
Vlado Stenzel.
Ja.
Ob das heute noch so ist mit Deutschlandcup und Sichtung und keiner geht uns mehr durch die Lappen, weiß ich nicht. Damals gehörte auch unglaublich viel Glück dazu, in das Visier von Bundesligamannschaften überhaupt zu gelangen.
Mhm. Mhm.
Bei mir ist es so gelaufen, ich war damals beim TV Hochdorf, zwei Jahre noch in der Pfalz, habe dritte Liga gespielt, also damals Oberliga als 17-Jähriger, hatte die beste Anschlussförderung, wie man das heute nennt, die man haben kann. Ich spielte von 17 bis 19 in der dritthöchsten Klasse.
Mhm.
War zwar nur die Oberliga Pfalz, ein kleiner Landesverband, aber es war Oberliga, immerhin. Und dann kam ich in die Landesauswahl, Junioren. Und dann fand eine Südwestsichtung statt, ein Sichtungsturnier Hessen, Rheinhessen und Pfalz.
Mhm.
Da war Rudolf Spengler, der nahm mich dann mit auf den Zettel und dann war Juniorensichtung Süd, Sportschule Steinbach, 1977. Und Vlado guckte sich die Junioren selber an.
Mhm.
Und nahm mich dann tatsächlich in den erweiterten Juniorenkader auf. Und meine Leistung hat das nicht gerechtfertigt damals.
Also, oh, wieso?
Wie? Die anderen waren, Sigi Roch war damals, der hatte 20 Jugendländerspiele auf der Uhr.
Okay.
Er war eine absolute Rakete zu der Zeit.
Okay.
Und der hat mich da gesehen, ich weiß nicht, was er in mir gesehen hat, auf jeden Fall war ich im erweiterten Junioren-Nationalmannschaftskader. dadurch geriet ich dann auch ins Visier des VfL. So läuft das dann. Ja. Also das ist, gehört unglaublich viel Schwein dazu, zu meiner Zeit. Da überhaupt in die Gewässer zu geraten, wo man, in denen man dann sich dann entwickeln kann und Karriere machen kann.
Ja, ja, ja. Dann wollen wir ihn doch mal hören, wie er die Zeit erinnert. Aber zuerst gibt es natürlich Geburtstagsgrüße.
Lieber Andreas, ich kann alles glauben, aber dass du 60 bist, das natürlich nicht. Ich würde sagen 44 oder 44,5 oder da, in der Richtung werdet ihr irgendwie zustimmen. Aber die Zahlen sind hart, die sagen 60. Freut mich unheimlich, dass du so fit bist und so weiter und dein Gehirn arbeitet perfekt. Deine Muskeln bewegen sich noch und ich wünsche dir, dass du so weiter, immer weiter bleibst, solange bis du mich einmal wieder triffst. Oder in Deutschland oder in Kroatien, dass wir ein Bier trinken. Und das freut mich. Also viele, viele Grüße aus Dalmatien vom Ladestand.
Da freue ich mich, danke.
Er ist ja inzwischen, ne, ich habe vor einem Jahr oder so.
Ist nach Kroatien.
Hat Wiesbaden verlassen.
Ist in Kroatien, hat glaube ich letztes Jahr zum 85.
Genau.
Hat er die 78er nochmal eingeladen. Die waren auch mit relativ viel Mann dann da. Ja, der hat hier, Heiner kann das noch viel besser erzählen als ich. Ich habe es ja nur so als junger Dachs und als Juniorennationalspieler so mitbekommen. Der hat hier einen richtigen Impuls, einen richtigen Schub für den deutschen Handball geleistet. Mhm. War der Erste, der richtig professionell, der richtig hart trainiert hat.
Ja.
Es gibt Geschichten, Olympiavorbereitung 76, wenn die alte Garde die erzählt, in München, da hat er so 2 Stunden die Treppen in der Olympiahalle hochgejagt. Der war ja auch so ein Fan von unglaublich langen Einheiten.
3 Stunden, 3 Stunden.
Der ließ uns als Junioren 2 Stunden lang über die Kästen hüpfen. Also das war auf einmal eine ganz andere Welt geworden. Mhm. Und er hat natürlich 78, das wird immer mit seinem Namen verknüpft sein. Also, und den Mut zu haben, nur auf junge Leute zu setzen. Den Mut zu haben, Hansi Schmidt damals abzusägen.
Er hat viele alte
Aussagen. Den muss man erstmal aufbringen. Und dann auch noch das Glück zu haben, mit allen Maßnahmen richtig zu liegen. Und nochmal, letztendlich ist es dann wirklich ein Moment. Nochmal zurück, Karl Marxstadt, Karnevalssonntag 76.
Ja.
Hält Hoppes das Ding nicht? Spielen die nicht in Montreal um Bronze? Haben sie zwar gegen Polen nach Verlängerung verloren. Und werden vielleicht auch nicht 78 Weltmeister. Mhm. Also, manchmal hängt es dann wirklich Innenpfosten oder nicht. Kretsche, wann war das? 2000 in Sydney.
Oh, Innenpfosten. Ja, das darfst du nicht erzählen, das hängt ihm immer noch nach.
Ja, das ist aber so. Ja. Manchmal, wenn der Ball hätte auch reingehen können.
Ja. Da ist Handball brutal.
Da ist Handball brutal. Das ist halt so. Und dann ist auf einmal alles falsch oder es ist alles richtig.
Ja. Haben wir ja jetzt gerade auch wieder erlebt. Trainerwechsel Nationalmannschaft, viele Trainerwechsel in der Bundesliga. Hat dich das eigentlich überrascht, bevor wir gleich nochmal zu deinem Entdecker zurückkommen? Aber das war ja schon ein Beben, ne? Rolf Brack darf 3 Spiele machen, ist weg, die Löwen wechseln den Trainer, Melsungen wechselt den Trainer, Schorleroth ist zurück in Berlin. Das war schon ein außergewöhnlicher Monat jetzt oder ein paar Wochen.
Es wird auch ein außergewöhnlicher Monat bleiben.
Ja.
Glaube ich. Das war jetzt mal eine Momentaufnahme. Das wird für uns nicht typisch werden, was meiner unmaßgeblichen Einschätzung nach schlicht daran liegt, dass es ist nicht so viel Kohle da wie im Fußball.
So. Man kann sich gar nicht leisten.
Ich kann nicht einem Trainer einen Vertrag geben. Gut, bei Petko war jetzt noch 3 oder 4 Monate in Berlin auf der Uhr. Der Vertrag lief sowieso aus.
Ja, das
kann ich mal stemmen. Aber ich kann jetzt keinen rausschmeißen, der noch 1 Jahr oder 2 Jahre Vertrag hat. Mhm. Ja. und dann einen neuen noch bezahlen. Also das wird flächendeckend bei uns nicht machbar sein. Deswegen halte ich das für eine Momentaufnahme. Mhm.
Aber ja auch aus Philosophiegründen, ne, tendiert der Handball ja jetzt
nicht Frank, zu. Ja, Frank Bohmann hat ja auch zu Recht gesagt, die Empathie bei uns zwischen den sportlichen Leitern oder wie immer man sie schimpft, Geschäftsführer und den Trainern, bei uns ist alles ein bisschen enger zusammen und das wird nicht typisch werden. Ja. Das glaube ich nicht. Ja.
Ich habe gestern noch mal zum Beispiel, Berlin, weil ich die gestern kommentiert habe beim BHC, mit Bob Hanning kurz gesprochen und mir war das gar nicht so bewusst, aber er hat dann noch mal gesagt, was ich im Vorfeld auch gelesen hatte, er hat jetzt einen Trainer in 16 Jahren entlassen. Das ist ja auch schon ein Wort, ja, ne? Das schafft, glaube ich, keiner im Fußball. Das ist quasi gar nicht möglich. Ne?
Also wir bedauern oft, dass wir den Fokus des Fußballs nicht haben, aber das ist dann insoweit dann auch hilfreich. Wenn im Fußball 3 Spiele hintereinander verloren sind, dann beginnt ja schon automatisch eine Trainerdiskussion.
Ja.
Das ist bei uns ja nicht so.
Ja, genau. Also ich bin auch gar nicht dafür, das irgendwie aufzuwiegen, aber wer denkt, wir hätten die Verhältnisse schon, ich mache ja dieses Jahr viel englischen Fußball, der FC Watford hat inklusive einen Interimstrainer dieses Jahr 4 Trainer und ich glaube schon in der Hinrunde gehabt oder zur Rückrunde dann den 4. geholt. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer, aber dafür hat der Fußball halt auch andere Qualitäten und Aufmerksamkeit. Jetzt müssen wir natürlich noch die zweite Nachricht hören, wie Vlado Stenzel das denn erinnert, wie er dich damals entdeckt hat.
Also es waren einige Talenten da und ich werde sagen, da war auch Andreas da, also der war groß, nicht der Beste, aber seine Schnelligkeit und sein Einsatz zum Training, zum Kampf, zum Ball, das war nicht zu übersehen. Und das hat mir gereicht, dass ich sage, Andreas, geht weiter und die anderen nach Hause, bitte. Und natürlich die ganze Tausende von Geld, was er verdient hat im Leben, hat er mir zu verdanken. Natürlich auch seinem Talent, seinem Ehrgeiz, was ich natürlich erkannt habe diesen Tag.
Natürlich.
Ja, gut, ich gebe ihm auch meine Kontonummer. Ich brauche, der alte Mann braucht noch jemand 3,50 €. Ne? Danke.
Schickst du ihm nochmal eine Spende rüber?
Schicke ich ihm nochmal eine Spende rüber. Was ist ja im Kern das, was wir heute rausgearbeitet haben. Das erinnert Vlado ja genauso. Ja. Er sagte, die Leistung hat die Nominierung damals nicht gerechtfertigt, aber ich hatte schnelle Beine. Mhm. Und ich hatte wirklich Spaß am Wettkampf. Das habe ich immer gehabt.
Ja. Ich glaube, bei der Jugend geht es ja auch viel mehr darum zu sehen, wo kann dieser Mann in 5 bis 10 Jahren mal sein, als zu wissen, was kann der jetzt? Das ist ja auch simpler zu sehen.
Ja, ne? Das ist aber, es hat sich alles ganz anders entwickelt. Wir haben jetzt das Jugendzertifikat der HBL, wir haben unsere Jugendleistungszentren. Das ist mit 18 auch mittlerweile deutlich nivelliert. Ja, also die sind alle einheitlich, im Wesentlichen einheitlich ausgebildet. Mhm. Und wer jetzt 18 oder 19 ist, der ist von den Grundlagen ja jedenfalls im Männerbereich fertig. Der ist fertig. Das war aber zu unserer Zeit anders. Ja, da kamen Leute, die mit einem guten Jugendtrainer gearbeitet haben, 3 Jahre lang. Dann kam so einer wie ich, der in Aachen groß geworden ist, dann noch ein bisschen in der Pfalz gespielt hat, der keine wirkliche Torwartausbildung hatte. Ich kam ja aus dem Fußballtor, das hat man mir auch immer, meinem Stil auch immer angesehen. Mhm. Das war damals schon anders. Also damals trifft das zu. Da musste man dann wirklich jemanden haben, der Anlagen erkennt. Ich sage ja, Vlado war mein Entdecker. Ja, das ist so. Ja.
Inwiefern hat man das gemerkt, deinem Stil angemerkt?
Ich bin viel geflogen. Ich bin kein Andy Wolf mit der langen Hand oben in den Winkel. Ich habe mich, Stefan Hecker war genauso. Klein, wenn einer aus dem Rückraum warf, sind wir tief in die Knie gegangen. Und ich habe dann mit Hecht oben rausgeflogen, die Bälle.
Ach, wirklich wie ein
Turnier. Ging damals noch, geht heute nicht mehr, haben wir ja auch rausgearbeitet.
Ja, wenn das noch einer versucht, ist es vielleicht Silvio Heinevetter, der fliegt auch immer ganz gut durch die Gegend. Ja. So, wir haben jetzt schon wieder die 90-Minuten-Marke auf der Uhr so langsam, aber mindestens mal zwei Sprachnachrichten, das ist noch wichtig, müssen wir mindestens noch unterbringen und besprechen.
Ja, lieber Hexer, lieber Andreas, herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zu deinem Ehrentag und vor allen Dingen willkommen im Club. Du wirst feststellen, es tut überhaupt nichts weh, 60 Jahre alt zu werden. Ja, das Leben ist ein Roadtrip. Da wünsche ich dir von Herzen genügend Sprit, ein gutes Navi, keine Staus und wenn nötig auch eine gute Pannenhilfe. Achte auf den Gegenverkehr, sei vorsichtig, wenn du Anhalter mitnimmst und schalte ruhig mal runter bzw. ab, um die Landschaft zu genießen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und ansonsten halte es wie viele Freunde, die in Oldtimer verliebt sind, denn diese werden immer nur wertvoller und kostspieliger und niemals alt. In diesem Sinne trinke ich ein gutes Glas Rotwein auf dich und ich hoffe, bei nächster Gelegenheit werden wir gemeinsam eins trinken. Lass dich befeiern, genieße deinen Geburtstag und viel Spaß mit deiner Familie und deinen Freunden. Gruß, Uwe.
Das war ein wunderbares Bild, ne? Uwe ja. Schwenker, einer, der auch unfassbar viel für den deutschen Handball getan hat, vor allem in Funktionärsfunktionen seit vielen Jahren. Wie seid ihr verbunden?
Wir kennen uns seit dieser Juniorenzeit, 77, mein erstes Juniorenländerspiel, da kam Uwe war dabei, damals noch für einen Heimatverein TV Gramke tätig. Mhm. Wir haben uns immer geschätzt. Ich hab ihn jedenfalls geschätzt. Ich glaube, umgekehrt ist das genauso. Und bei Uwe denke ich immer an das Thema doof saß immer in der Sportschule. Ne? Also es war die Zeit der sogenannten Glücksgeneration. So Mitte der 80er Jahre, Sportschule Steinbach. Abends unterwegs waren vier Leute nie. Das waren Uwe Schwenker, Scholle Fratz, Andreas Thiel und meistens Stefan Hecker. Wir saßen in der Sportschule und haben Skat gespielt oder Skat meistens gespielt.
Ach, schön. Das geht ja nur zu dritt.
Ja, man kann auch zu viert spielen und der gibt Sets aus.
Ah ja, stimmt, ja.
So. Mhm. Und da habe ich den Spruch geprägt, doof saß immer in der Sportschule. Die Coolen waren immer unterwegs. Also Schwalbe, die Rotbrassers, ist ja bekannt, deswegen offenbar ich da kein Geheimnis. Also die waren Thomas Happe damals noch als großer Meister. Die waren immer auswärts unterwegs und doof saß immer in der Sportschule.
Aber warum denn doof?
Ja, wir waren halt nicht die Coolen dieser Truppe. Ja, also so war das.
Ich glaube, du wirst aber trotzdem als cooler Typ in Erinnerung behalten. Ne? Das immerhin, das war aus vielen Artikeln zu deinem 60. rauszulesen. Bevor wir gleich dann noch Sprachnachricht Nummer 7, nochmal vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben, das echt überragend hören. Du hast dich auch sehr dem Frauenhandball verschrieben, immer mehr in den letzten Jahren. Wie kam das?
Ich habe 2000 in Dormagen aufgehört. Meine geplante Anschlussverwendung als Torwarttrainer in Dormagen platzte leider, weil ich bei Peter Püsals Entlassung ein paar Monate vorher einfach zu laut war. Mhm. Dann durfte der böse Thiel nicht mehr bei einem Bayer-Verein tätig sein.
Ui, okay.
Und im Sommer diesen Jahres war noch mit Dormagen buchhalterisch abzuwickeln. Und dann habe ich damals mit Silvi Schmidt telefoniert. Das war unsere Geschäftsstellenleiterin oder Sekretärin in Dormagen. Und Renate Wolf in Leverkusen sucht einen Torwarttrainer. Ich sag, kann mich ja mal anrufen. Mhm. Hat sie dann gemacht. Waren wir auch relativ schnell klar. Und dann fing ich auf einmal im Frauenhandball an. Die ersten 2-3 Monate waren kein Zuckerschlecken, weil meine Sprüche der Vergangenheit bei den Mädels natürlich nicht so gut angekommen waren.
Oh, kannst du da mal ein Beispiel?
Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, dass ich denen gesagt habe, ich finde ihn trotzdem klasse. Es gibt 3 Sportarten, die Welt nicht braucht. Formel 1, Dressurreiten und Frauenhandball. Und ich kann mich nicht daran erinnern, aber
Stand in einem Artikel, das wäre verbrieft.
Es wäre verbrieft, ja. Dann wird's wahrscheinlich auch so sein.
Und was hat dich da geritten?
Ja, so und, war ja noch die Steinzeit des Frauenhandballs. Hört Renate heute nicht mehr gerne, aber es war so. Also das hat sich ja heute wirklich, wirklich echt. Auch diese Sportart hat sich deutlich zum Guten entwickelt. Ja. Das muss man gegenüber den 70er Jahren durchaus und 80er Jahren ja durchaus sagen.
Ja. Ja.
Und dann bin ich da angekommen und gehöre jetzt nach mittlerweile 20 Saisons auch zum Inventar in Leverkusen. Das ist so. Und dann kam über die Jahre dann, kannst du dir nicht vorstellen, bei der HBF mitzuarbeiten im Vorstand? Ja, kann ich. Und dann als Bernd Dugal aufhörte, das wollte ich dann auch. Da wollte ich dann auch Vorsitzender der Frauen werden. Das bin ich jetzt seit anderthalb Jahren, anderthalb, bisschen länger und macht auch Spaß.
Ja. Was sind da so die Herausforderungen?
Das habe ich bei der HBL so ein bisschen mitgenommen und gelernt. Wir sind ja derzeit bemüht, das Ganze aus dem das Thema Schulturnhalle, das Ganze ein bisschen kosmetisch schöner, professioneller zu gestalten, läuft immer unter dem Stichwort Professionalität. Wir haben uns jetzt im Januar darauf verständigt, ich sag mal, in 5 Jahren muss jeder, der erste Liga spielen will, eine Halle mit 2 Längstribünen, 1500 Zuschauern und einer gewissen Luxzahl und nur einem Handballboden haben. So Weiterentwicklungsstrategie. Und da sind dicke Bretter zu bohren. Ich kann meine Mitglieder da auch durchaus verstehen. Das können wir nicht stemmen. Das wollen wir nicht, können wir nicht, ist zu teuer. Ja. Ja. Aber auf Sicht wird das nur so halbwegs funktionieren, um wenigstens auch regional die Aufmerksamkeit zu behalten, die jetzt schon da ist. Also ja. Das ist jetzt Investition in Infrastruktur. Dann kommt dazu, das hat Christoph Wendt, der Geschäftsstellenleiter der HBF, auch wirklich toll gemacht, die Eurosportspiele, die wir jetzt haben im Frauenhandball. Das ist ein kleiner Meilenstein. Und das ist schwer, weil im Frauenhandball ist wirklich nicht so viel Geld im Kessel. Und jeder Standort hat es schwer, das weiß ich. Aber wir müssen uns entwickeln, können nicht stehen bleiben.
Was macht da die Sponsorenakquise? Daher kommt ja meistens dann das meiste Geld schwieriger als bei den Männern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe leicht reden in Leverkusen. Wir leben ja letztendlich dann auch immer noch von der Bayer AG. Standorte der Bietigheim mit Olymp hat es einfach. Thüringen ist durch den Standort da im Osten, die regionalen Förderer unterstützen dann halt auch, weil die da auch so ein kleiner Leuchtturm sind, der THC im Osten. Und alle anderen Standorte, die haben es echt schwer. Regionale Sponsoren, da hilft auch der Bäckermeister oder so. Es ist schwer, es ist echt schwer. Aber das Schicksal teilen wir mit allen Frauenspielsportarten in unserem Land.
Ja, ja, ja. Drücken wir die Daumen, dass das vorangeht. Ich meine, die HBL vor 20 Jahren, oder ich weiß gar nicht, wann Frank Boman angefangen hat,
2003.
Dann sind es 16, 17 Jahre, auch auf einem ganz anderen Stand als heute. Genau, und dann, du wirst sie sofort erkennen, auch eine Weggefährtin aus der Leverkusener Zeit.
Mensch, Andi, alles Gute zum 60. Mir kommt's vor, als sei dein 50. erst gestern gewesen, wo wir dich zu Hause mit der ganzen Truppe überrascht haben. Das Mettbrötchen und das Kölsch muss dieses Jahr ein bisschen warten, aber ich bin ganz sicher, dass wir dafür auch einen Termin finden. Also alles, alles Gute und wir sehen uns.
Ja, Anna. Anna Lörper hat mir gestern und gestern Abend auch noch. Ich hab gestern Abend hat sie auch noch persönlich angerufen und gratuliert. Tolle Frau, auch eine, die durch das Sichtungsraster gefallen war. Die war angeblich im Westdeutschen Handballverband viel zu klein, brauchen wir nicht.
Okay.
Ne? Die hat Renate dann damals vom Niederrhein geholt. Ich sage immer Lumpiland dazu, zum Niederrhein. Weil Annas Spitzname ist Lumpi und Lumpiland ist der Niederrhein. Hat sie da geholt, hat sie gefördert und sie hat sich dann tatsächlich zu einer klasse Mittelfrau entwickelt und hat eine Auslandserfahrung mitgemacht mit Dänemark und ist dann wiedergekommen, arbeitet jetzt bei der HBF im Vorstand mit als Beisitzerin. Da macht sie auch wirklich einen guten Job. Hat sich jetzt um die im Rahmen der vom DHB angedachten Strukturreform um die Zuarbeit der HBF im Hinblick auf diese Leistungssport-Anschlussförderung gekümmert. Die wird hoffentlich dem Handball erhalten bleiben. Ist ja auch oft so, wenn wir brauchen auch ein paar Frauen. Erstens macht es das für die alten weißen Männer ein bisschen spaßiger. Und zweitens sollen sie sich und müssen sich auch im Spiel für den Handball engagieren. Bei Anna bin ich guten Mutes.
Bist du ja auch, das ist ja auch eine öffentliche Förderung von dir, die du regelmäßig, glaube ich, kundtust, dass du das wichtig findest, mehr Frauenengagement überall in den Positionen, in den entscheidenden zu haben.
Das müssen wir so machen. Also wir haben jetzt bei der DRB hat eine Ehrenamtskampagne gestartet, da gibt es eine Jury, da ist, glaube ich, Kretsche ist auch drin, Uwe ist drin, ich bin drin. Grit Jorak ist drin. Also die müssen sich auch engagieren. Und es macht ja auch Spaß, dabei zu bleiben.
Ja, ja. Zwei so kleine Gesprächspunkte hätte ich noch, bevor wir dann zur Rubrik 3 kommen. Jetzt musst du wieder erklären, wie viel Legendenbildung da dabei ist. Das ist ja ein Wort, was du gerne verwendest. Blacky Schwarzer, einer der herausragendsten Kreisläufer aller Zeiten, hat gesagt, er konnte 55 Minuten richtig scheiße spielen und dann in den letzten 5 Minuten entscheidende Dinge erhalten. Er hat so viele Spiele alleine gewonnen. Das ist ja ein großes Wort.
Das ist ein großes Wort.
Schüttelst du direkt beim Kopf.
Das ist auch jetzt dem 60. Geburtstag geschuldet. Richtig, richtig ist. Und das ist ein Zeichen, das ist für mich immer ein Zeichen für einen wirklich brauchbaren Torhüter. Es gelingt dir natürlich nicht immer, 60 Minuten auf absolut hohem Level zu halten. Ich muss aber in der Lage sein, mich zum Schluss nochmal zu steigern. Wer das auch im letzten Jahrzehnt exzellent konnte, war Thierry Omeyer.
Der mit den Franzosen alles abgeräumt hat.
Der hat auch, ich sag mal, Spielzeit 35 bis 50 wenig angefasst, aber dann in den letzten 10 Minuten noch ein paar entscheidende Bälle gehalten. Das gehört für mich zu einem wirklich guten Torwart einfach dazu. Diese Fähigkeit habe ich unbescheiden gehabt, das konnte ich. Und dass ich Spiele im Alleingang gewonnen hätte, nein, never ever. Wir sind ein Team, natürlich spielt der Torwart eine exponierte Rolle, aber damit ich einen Ball halte, müssen die 6 vor mir auch richtig arbeiten und die Angreifer unter Druck setzen. Also.
Ja, das ist ja der Kern unseres Sports. Genau. Ja. Die Westfalenhalle wird inzwischen nicht mehr regelmäßig mit großen Spielen bespielt. Ich habe mir sagen lassen, für dich war das so ein Tempel, der dich irgendwie besonders berührt oder begeistert hat.
Ja.
Was war das Besondere dort?
Also ich, als ich da von Vlado entdeckt wurde und dann ins Visier der Bundesligisten geriet und der VfL dabei war, da war für mich der Rest der Welt war nicht interessant. Ich wollte zum VfL. Und zum VfL wollte ich deswegen, weil Westfalenhalle. Mhm. Ja? Europapokal, Westfalenhalle.
Ja.
Und als ich da gerade im Jahr 82, 83 hatten wir drei Spiele, das war Viertelfinale gegen Dukla Prag, Halbfinale gegen Barcelona, Finale gegen Moskau. Das Jahr, das war sowas von geil, da durfte ja noch geraucht werden.
Deswegen war es so geil.
Nein, deswegen. Aber man kam in diesem alten Gemäuer, da gab es unten diese Kabinen, das waren ja keine Kabinen, das waren Künstlerumkleiden. Da gab es zwei Duschen für die gesamte Truppe. Ja, das hatte so einen ganz besonderen morbiden Charme da, die Katakomben der Westfalenhalle. Und wenn man dann durch den Gang kam und dann ging es so eine Treppe hoch und dann kam man in diese Westfalen-Hölle, dann brandete der Jubel auf, dann waren die Nebelschwaden vom Rauchen und 12.000 oder na, ich glaube nachher, ja 12.000.
Aber in dem Fall vom Zigarettenrauch.
Vom Zigarettenrauch. und dann brandete der Jubel auf, da überkommt mich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war der Charme oder der große Faktor, den der VfL zu der Zeit für alle jungen Spieler gehabt hat.
Wie blickst du eigentlich aktuell drauf, jetzt wo der Dino nicht mehr Dino, sondern aktuell Zweitligist ist? Was ist beim VfL Gummersbach?
Ja, der VfL hat die gesamten letzten Jahre, das habe ich ja hier hautnah als Justiziar der Liga auch mitbekommen, hatte wirklich Probleme, die wirtschaftlichen Grundlagen abzudecken. Dass es im letzten Jahr auf diese Art und Weise mit dieser Dramatik, mit diesem einen Tor in Friesenheim noch der Ausgleich oder der Sieg und in
Bietigheim
das Unentschieden passt dann auch wieder zur Geschichte der Drama Queen VfL.
Immerhin der legendärste Abstieg aller Zeiten, könnte man so sagen.
Zum Beispiel. Sie sind jetzt dabei, sich zu konsolidieren, haben zu meiner großen, nein, nicht zur großen, aber zu meiner leisen Überraschung tatsächlich eine Aufstiegschance. Mhm. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass sie wirklich eine Chance haben, direkt wieder aufzusteigen. Sind ja oben dabei. Ist nur ein Punkt. Und die zweite Liga ist ja eine Wundertüte, da kann ja jeder jeden schlagen. Ja. Ist ja sportlich wirklich ein tolles Projekt. Und wir haben eine Chance wieder aufzusteigen. Und wenn es nicht gelingt, dann müssen sie es halt im nächsten Jahr angehen.
Hat, glaube ich, Christoph Schindler auch so, ne? Ja. Der Plan ist langfristiger, wäre kein Drama, wenn man das nicht direkt wieder schauen würde. Und glaubst du, da ist der Weg zu alter Stärke möglich und inwieweit? Ich meine, du hast
den
größten Titel mit dem
geholt. Der Weg zu alte Stärke bedeutet europäisch spielen, alte Stärke bedeutet um Titel spielen. Ich glaube, da müssen sie nicht nur eins, sondern zwei oder drei dicke Bretter bohren, um da mal wieder hinzukommen. Also da muss im Moment ist auch das Augenmerk darauf gerichtet, mit der bestehenden wirtschaftlichen Basis das abzuliefern, was damit möglich ist. Und das bedeutet jetzt zunächst einmal strategisch einen Wiederaufstieg anzugehen und dann die Klasse halten im ersten Jahr und dann erstmal wieder ein solides Mitglied der HBL zu werden. Das muss der Plan sein.
Ja. Und alles andere ist
Illusion angesichts der Etats, die unsere Branchenführer aufweisen.
Ja. So, jetzt machen wir nochmal den Cut zur Rubrik 3 und kennt ihr ja, das ist das schnelle Fragengewitter, auf das wir uns auch noch sehr freuen mit dem Hexer.
Okay.
Hast du einen Lieblingstrainerspruch?
So ganz spontan, maximal plus 5, das war Vlado bei einem Sprinttraining, maximal plus 5. Und
das hieß was?
Das hieß Vollgas. Also das hieß jetzt
also 105%.
Jetzt 105%. Ja. Ja. Und Lieblingsspruch vom Trainer. Ja, Petra hat immer Ivanescu, die ersten 4 VfL-Jahre. Ich habe Gesetze von Leistungssport nicht gemacht. Und der eigentlich witzigste, den habe ich schon genannt, außen, gib ihm den Ball, dass er glaubt, ja, dass er mitspielt.
Der ist wirklich Weltklasse. Ich kannte den ehrlich gesagt auch noch nicht. Werde ich mir ab und an mal, glaube ich, für einen Kommentar aneignen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt glaube ich, dein Mikro ein bisschen verrutscht. So. Du bist ja an beiden nah dran. Wo würdest du sagen, können sich die Männer bei unseren Handballfrauen was abgucken?
Oh, schwere Frage. Schitsch ist auch wieder Shitstorm verdächtig, wenn ich die beantworte.
Weil du sagst nix, oder wie?
Nee, nicht weil ich nix sage. Also ich bewundere, das ist nicht gelogen, ich bewundere die Frauen, wie sie es schaffen, Leistungssport und normales Leben unter einen Hut zu kriegen. Die studieren alle ernsthaft. Oder arbeiten jedenfalls halbtags und machen daneben Leistungssport. Trainieren jeden Tag, in der Vorbereitung auch 2-mal, manchmal auch morgens. Bei uns in Leverkusen Wurftraining morgens um 9. Sind nicht alle da, weil nicht alle können, weil die ein paar noch ein normales Leben haben. Ja. Die sind, ich glaube, noch ein bisschen geerdeter als die Jungs.
Okay. Weil ich finde, die Blase ist dann noch in so einem sehr erträglichen Maße im Handball, aber es ist spannend zu hören, dass das bei den Frauen noch besser ist. Wer ist für dich der beste Torwart der Welt gerade?
Landin.
Ja, wäre für mich auch der erste Name. Wieso?
Skandinavische Schule. Hat jetzt auch die letzten Finals gut gestanden. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich ihn, als sie die Dänen mal irgendwann so haushoch gegen die Spanier, glaube ich, verloren haben. Eins der Finale der letzten Jahre. Man vergisst das ja, weil jedes Jahr ist ja eins.
Ja,
deswegen weiß man nie, wer gegen wen jetzt gespielt hat, ob es eine EM oder eine WM war.
Machen alles die Europäer unter sich aus.
Da hat er mir, das ist jetzt 3, 4, 5 Jahre, ja, so 4 Jahre her. Da hat er im Finale auf Standard umgeschaltet. Das ist für mich immer, das kenne ich auch aus eigenem Erleben. Hat nicht mehr mit den Feldspielern gespielt, sondern nur noch Standardbewegungen abgerufen und kaum Ball gehalten. Das war jetzt bei den letzten beiden Turnieren anders. Da hat er den Dänen wirklich geholfen und ist Größe, skandinavische Schule, der Hürdensitz unten ist, glaube ich, im Moment, wenn man denn sagt, ich muss mich jetzt für einen Besten entscheiden, vielleicht der Beste. Der Spanier, den ich jetzt gesehen habe beim letzten Turnier, der war auch eine Rakete. Andy Wolf muss man immer noch nennen in dem Zusammenhang.
Kelze super stark.
Also das da immer zu sagen, das ist jetzt der Beste, aber wenn ich jetzt die Frage gestellt kriege, dann antworte ich drauf, Landin.
Ja, wunderbar, genau so wollen wir das. Für mich ist irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn ich ihn in der Halle sehe, ich kann das gar nicht beschreiben, aber wenn mich ja mal jemand fragen würde, was ist denn Ausstrahlung und so eine Aura, dann würde ich sagen, fahr mal nach Kiel und stell dich mal vor den Landin.
Ja.
Oder?
Das kommt ja auch mit den Jahren. Das sind die vielen gehaltenen Bälle, die man schon abgewehrt hat. Mhm. Ja, das ist der Glaube in die eigene Stärke, der wächst ja mit jeder guten Saison, die man abliefert. Und irgendwann fängt man dann offensichtlich auch nonverbal irgendetwas auszustrahlen, das Eindruck auf den Gegenspieler macht.
Ja, genau den Eindruck habe ich bei ihm. Was würdest du sagen, wir haben das letztes Mal so versucht, wenn du dir einen Weltklasse-Torhüter zusammenbauen kannst, kannst entweder 3 Fähigkeiten nennen oder du kannst auch gerne sagen, das von dem Spieler, das von dem Spieler, das von dem Spieler. Wenn man das hätte, hätte man den ziemlich ultimativen Torwart.
Die mentale Stärke von Omeyer, den Körper von Andy Wolf und die Cleverness, ich habe den, wie hieß der Pereira, der Spanier jetzt?
Ja, ja.
Die Schleue von diesem mhm. kleinen Spanier da.
Der, Corrales war, glaube ich, der andere und ich komme jetzt aber auch nicht drauf.
Ich meine den Blonden. Der, ja. Ja, die, also die Cleverness, die Schleue, Körper von Andy Wolf und die Stressfestigkeit von Omeyer. Dann habe ich, glaube ich, den besten Torwart aller Zeiten.
Wunderbar. Was war das beste Spiel deiner Karriere?
Das beste Spiel war Saison 89-90. Wir waren 88 Meister, 89 einen großen Aderlass, Krokowski weg, Neitzel weg, Christian Arason weg. Nee, der war schon 88 weg. Und wir haben beim VfL mit einer ganz jungen Mannschaft nochmal von vorne begonnen und haben in dem Jahr in Moskau gegen Astrachan gespielt. Europapokal, ich glaube Viertelfinale. Und sind von diesem Spiel mit 22-16 plus zurückgekommen. Wir hatten gedacht, also alles bis minus 5 ist eine...
Das waren ja damals, das ist ja wie heute 12 Tore vor.
Ja, ja, 22-16, sind da mit 6 Toren plus zurückgefahren und das war eine Riesentruppe, das war noch der junge Kudinov, Atavin, Kiselev, war eine Riesenmannschaft, wir haben gewonnen und in dem Spiel habe ich irgendwo in der Gummersbacher Geschichte steht, eine Quote von 65% gehabt. 5-7 Meter. An dem Tag habe ich alles gehalten. Das war das mit Abstand. Also jetzt rein quotentechnisch und auch bezogen auf die Qualität des Gegners, das beste Spiel, was ich je gemacht habe. Wahnsinn.
Weißt du den Endstand noch?
Wir haben 22-16, glaube ich, gewonnen und haben das Rückspiel mit einem Tor in Köln verloren. Also das war, da haben wir natürlich von den 6 gezehrt. Also das war schon, Spiel haben wir auch deswegen gewonnen, weil Heiner sich vollkommen untypisch für ihn, da 6-0 muss stehen, ja, die 6-0-Abwehr muss stehen. Wir haben Manndeckung gespielt. Der kleine Uli Derath hat Atavin rausgenommen. Mhm. Hat Heiner so gut wie nie gemacht. Mhm. Da hat er es gemacht. Mhm. War der Schlüssel zum Sieg, sozusagen.
Taktische Spitzfindigkeit. Ja. Okay. Okay, und dann Rückspiel war, okay, das Gesamtergebnis war dann also
deutlich für uns. Ja. Ja. Danach sind wir gegen Halmstad, gegen Anderson und Lindgren haarscharf rausgeflogen im Halbfinale. Ja.
Eine Biografie über Andreas Thiel. Wie würde der Titel heißen? Der Hexer darf es jetzt nicht sagen, das wäre zu einfach. Nein.
Keine Ahnung. Wie würde der Titel heißen? Das ist eine schwere Frage.
Fällt dir gerade nichts ein?
Fällt mir was ein. Wie würde der Titel heißen? Nee. Da fällt mir nichts ein.
Dann kriegst du noch eine einfachere hinten raus, nachdem du alle anderen so wunderbar und klar beantwortet hast. Ich habe aus dem Innersten der Liqui Moly HBL Geschäftsstelle gehört, dass du großes Interesse an einem Trainer-Engagement beim TK Nippes hast. Und der Vertrag soll schon unterschriftsreif vorliegen. Wie weit seid ihr?
Ja, wir sind noch in... Ja, am Anfang der Verhandlungen. Nein, das ist hier Kaki, Max Kaltenhäuser. Ein paar von unseren jungen Kerlen aus der Kommunikations- und Nerd-Abteilung.
Die auch einen Riesenanteil an diesem Podcast übrigens haben.
Die spielen hier, ich glaube, es ist Oberliga Mittelrhein, aber dieses Jahr steigen sie ab. Ich glaube, sie haben noch keinen Punkt geholt. Spielen beim Turnerkreis Nippes, Köln-Nippes. TK Nippes.
Und die bräuchten dich offensichtlich.
Ja. Ich hab zwar eine B-Lizenz, aber das ist jetzt nicht nur kokettiert. Das stimmt tatsächlich. Ich bin schon ein doofer Torwart. Also so wie das da vorne im Angriff wirklich funktioniert. Das ist mir so ein bisschen immer noch fremd geblieben. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht klappen.
Da hatte ich aber heute in den 120 Minuten einen ganz anderen Eindruck, muss ich ehrlich gestehen. Aber da müssen sie wohl noch ein bisschen an dich hinreden,
ja, dass das was wird.
Ja. Aber ich habe gehört, du gehst hier wirklich durch die Räumlichkeiten, wenn du kommst und fragst alle nach ihren Ergebnissen vom Wochenende.
Ja.
Das finde ich toll.
Das tue ich. Maren Milse, unsere Eventmanagerin, die spielt bei Fortuna Köln, ich glaube auch Oberliga ist das.
Mhm.
Die lese ich immer montags morgens im Lokalteil des Kölner Stadtanzeigers. Teamsprecherin Maren Milse äußert sich zum Ausgang des Frauenspiels Fortuna Köln gegen irgendjemand.
Aha.
Ja.
Schön. Dann bleibt nur noch eine letzte Frage. Wen würdest du uns denn als Gast empfehlen für Hand aufs Herz? Wen sollten wir mal einladen?
Ich würde es mal mit Wandschneider versuchen.
Mhm.
Der ist erstens ein Riesentrainer. Für mich immer, der hat sich irgendwann mal in Dormagen mit einer Kindermannschaft in der Relegation gegen Emstetten den Arsch gerettet. Das war nur Wandschneiders Verdienst. Mhm. Auch ein großer Taktiker. Aus meiner Sicht auch immer noch einer, den man auch für die Zukunft, so alt ist er ja noch nicht, für einen Bundestrainer auf dem Zettel haben muss.
Mhm. Mhm.
Einer, der aus wenig über die Jahre, der bewiesen hat, dass er über die Jahre bewiesen hat, dass er aus wenig viel machen kann.
Ja. Ja.
Und der auch ansonsten ein nachdenklicher, intelligenter Mann ist. Ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr, muss man auch noch wissen.
Ui, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, ja. Also jemand, der glaube ich, durchaus für ein gutes Interview in der Lage ist.
Ja, das ist ein toller Erzähler. Dann muss ich jetzt aber doch noch mal eins nachfragen. Überrascht gewesen, dass das mit Wetzlar enden wird, obwohl das ja unglaublich erfolgreich läuft?
Ja. Man fragt mich jetzt, ob ich überrascht bin. Ja, bin ich.
Ja. Gut. Wir wollen es jetzt aber auch nicht noch vertiefen, was Sie werden ihre Gründe haben, sagen wir es mal so. Und ich glaube, Kai Wendschner wird keine Probleme haben, einen neuen Job zu kommen. Vielleicht ja wirklich irgendwann als Nationaltrainer. Finde ich sehr spannend. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Danke, dass ihr so lange Zeit genommen hast. Viele spannende Geschichten. Das war echt ganz toll. Und auch zum Abschluss nochmal alles, alles Gute für den 60. Und wie ich schließe mich da Peter Lohmeier an. Das ist ja erst die Hälfte, glaube ich, ist geschafft. Wäre schön, wenn das wirklich so kommt.
Wenn es nur drei Viertel waren, die jetzt rum sind, dann sage ich Hurra. Alles gut.
Na, dann einigen wir uns auf, es waren zwei Drittel.
Das nehme ich gerne mit. Dankeschön.
Alles Gute, Andreas Thiel. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns gerne wieder Feedback da lassen. Schreibt uns, was euch gefällt. Erzählt den Leuten von diesem Podcast, dass wir noch ein bisschen weiter wachsen. Vielen, vielen Dank fürs lange Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz.